Hallo, das ist Chaos Radio 270. Mein Name ist Markus Richter und ich spreche in Mikrofone und versuche diese Sendung so ein bisschen beisammen zu halten. Und ich habe heute nur noch eine Nachricht für euch und die ist, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss! So enden die meisten Chaos Radios. Und heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, was das eigentlich genau bedeutet, wenn ich sage, verschlüsselt immer schön eure Backups. Gerade im letzten wollen wir uns ganz ausführlich widmen, also was ist eigentlich ein Backup? Und das ist so ein bisschen, A, sagen wir es die ganze Zeit, es ist immer ein Ruf und B, ist es dem einen oder anderen vielleicht schon mal als Spruch begegnet, da weit draußen in diesem bösen Internet, kein Backups, kein Mitleid. Und das ist natürlich ein bisschen doof, aber trotzdem ist das ja so eine Sache, die man vielleicht so vor sich herschiebt, wie Hausaufgaben machen, Abwasch, die kaputten Socken aussortieren, ein Backup anlegen. Ist eine gute Idee, sollte man mal machen. Beta. So, heute klären wir schon mal, was man machen muss, dann habt ihr das nicht mehr als Ausrede. Ich muss mich erstmal informieren. Und das besprechen wir also heute mal ganz ausführlich von vorne bis hinten. Und dazu begrüße ich recht herzlich Clara. Hallo und guten Tag.
Hallo.
Alexander.
Moin.
Und Florian.
Guten Abend.
So, aus verschiedenen Sparten sind die Menschen heute. Clara, du bist IT-Forensikerin. Wenn ich das richtig verstehe, bist du vor allen Dingen an Backups interessiert, weil du dann rausfinden kannst, was die Daten sind, die du brauchst?
Ja, aus verschiedenen Aspekten eigentlich. Also klar, als IT-Forensikerin werte ich digitale Spuren aus, im Hinblick auf Unregelmäßigkeiten oder in meinem Fall Wirtschaftskriminalität. Backups sind natürlich eine interessante Quelle für Datenanalysen, spielt aber auch eine Rolle im Rahmen von Incident Response, also Reaktionen auf Sicherheitsvorfälle. Da ist es natürlich gerade, was Ransomware angeht, sehr gut, wenn man Backups hat.
Und zwar nicht einfach nur Backups, sondern ganz bestimmte Backups, aber darüber sprechen wir dann heute tatsächlich noch ausführlich. Alexander hat... Den kennt ihr vielleicht, der hat häufiger schon mal Vorträge gehalten auf dem Kongress, glaube ich, oder zumindest im Umfeld, ist auch als FD0 bekannt und ist der Entwickler einer Backup-Software. Rustic heißt sie. Und Alex, sag mal, ist das so ein typischer Fall von, es gibt zwar schon 400 Webserver, aber ich kann auch mal meinen eigenen programmieren? Oder warum hast du, warum hast du das angefangen?
Ja, es ist eigentlich aus der Not heraus geboren. Also ich arbeite eigentlich als Penetrationstester, mache also was ganz anderes und greife Systeme aktiv an. Dabei stößt man manchmal auch auf Backups. Das ist für uns Angreifer immer ganz hilfreich, weil man da dann an Daten kommt, an die man regulär gar nicht dran kommt. Aber ich habe Rustic gestartet, weil es zu der Zeit nichts Gescheites gab, dachte ich. Und ich habe eine riesen Liste gemacht von Backup-Software, die pflege ich auch immer noch. Und es stellte sich im Nachhinein raus, es hätte eine Software gegeben, die ähnlich gewesen wäre. Attic hieß die damals. Die habe ich aber schlicht und ergreifend nicht gefunden. Und ich habe mir dann gedacht, es kann doch nicht sein, dass das nicht mal jemand ordentlich gemacht hat. Alles muss man selber machen. Und habe mich da ein Jahr lang vorgedrückt, habe mit meinen Kollegen gesprochen, wie würde man das denn so machen, dass man sich da nicht so sehr drum kümmern muss. Und habe es dann schlicht und ergreifend irgendwann 2012, glaube ich, habe ich damit angefangen. Dann habe ich das als Open-Source-Software veröffentlicht. Und mittlerweile ist da eine große, aktive Entwickler-Community dahinter.
Warte mal, wenn ich so die Webseite richtig gesehen habe, ihr seid noch nicht bei Version 1.0, ne? Also wenn
Nö, der erste 0.12.0 ist das jetzt offiziell immer noch, weil es fehlen ja immer noch Dinge. Aber ich finde das nicht so wichtig, da jetzt Version 1.0 der Software draus zu machen. Vielleicht da können wir später noch mal drüber sprechen. Das Wichtigste ist ja bei dieser Software eigentlich gar nicht die Implementierung, sondern die Spezifikation des Dateiformats, weil ist ja egal, ob ich jetzt vielleicht meine Software neu schreibe, meine Benutzer erwarten ja, dass in zehn Jahren...
Halt, das machen wir nachher. Okay. Okay, und dann haben wir noch Mutags. Da bin ich ein bisschen verwirrt, weil Florian, ich kenne und weiß, dass du an der Uni bist. Brauchst du häufiger Backups oder in welcher Funktion bist du heute bei uns?
Na, mir gehen halt immer Sachen kaputt, ne? Auch meine Backups.
Wirklich?
Na gut. Tatsächlich. Nö, also einfach mal quer durchs Kraut. Und also ich kann halt davon erzählen, wie praktisch Backups sind, wenn dir die Wohnung quasi abbrennt. Also die Wohnung über dir zum Beispiel.
Okay. Wie man sieht, an anekdotischer Evidenz gibt es genug, wofür man Backups braucht. Und wir werden das heute aber wirklich also mal sehr kleinteilig auseinandernehmen, damit man nicht nur weiß, wie man es macht, sondern vielleicht auch, warum man es macht. Und da ist die erste Frage, die man als Laie vielleicht haben könnte. Man hat ja gelernt, das Digitale ist 0 und 1 und wenn ich Daten speichere auf einer Festplatte, dann stehen da also Nullen und Einsen und die liegen dann da und sind doch eigentlich safe, oder? Also wenn man jetzt mal nicht davon redet, dass die Wohnung abbrennt oder so, sondern einfach, wenn die Daten auf der Festplatte sind, dann sind die doch erstmal safe, oder? Dann brauche ich doch eigentlich erstmal kein Backup, weil Nullen und Einsen kann man ja, also die können ja nicht irgendwie, keine Ahnung, schlecht werden oder rosten oder schimmeln.
Ja, das dachte ich ja auch.
Ah, oh, okay, und dann?
Aber mittlerweile haben wir in dem Projekt von Restic eine ganze Menge Stories von Benutzern gesammelt, deren Daten tatsächlich schlecht geworden sind. Weil eins der Features ist, dass Restic sich selber überprüfen kann, ob die Daten noch in sich stimmig sind. Und da haben wir es immer wieder, dass Leute kommen und sagen, hier, das Programm sagt, da gibt es einen Fehler in den Backup-Dateien. Und manchmal kann man das auf ein einzelnes Bit, was sich geändert hat, zurückführen. Und das ist immer sehr faszinierend. Manchmal ist es Hardware, manchmal ist es Software, manchmal ist es eine schlechte Festplatte, manchmal ist es eine schlechte SSD, manchmal ist es die CPU, die kaputt ist, manchmal ist der Arbeitsspeicher, der kaputt ist. Haben wir alles schon gesehen.
Aber also ich habe ja gelernt, irgendwie CDs, ja, die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, Datenträger, die in der Regel nur einmal beschreibbar waren, wo früher Musik drauf gemacht wurde, dass die wirklich, dass die Chemie da auseinanderfällt nach, ich glaube, 15 Jahren oder sowas. Also relativ schnell tatsächlich. Aber worin gibt es denn Bitrot, wenn man das so nennen kann, im Digitalen, also auf einer Festplatte? Wie kann das denn dazu kommen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Hast du da eine Idee zu, Clara?
Ja, also besonders einfach zu erklären ist es bei SSDs. SSDs haben ja viele Vorteile, aber auch ein paar Dinge, die sie ein bisschen komplizierter machen. Und gespeichert wird auf SSDs über eine elektrische Ladung. Und die nimmt tatsächlich einfach mit der Zeit ab, wenn die Platte nicht am Strom ist. Also wie lange das jetzt genau ist, das kommt natürlich auf wahnsinnig viele Faktoren an. Man sagt in der Regel so 2 Jahre, gibt aber auch Berichte, dass es weniger als ein Jahr dauert. Ist jetzt in der Praxis vielleicht weniger ein Thema bei Systemen, die man regelmäßig nutzt. Aber zum Beispiel, wenn man sich überlegt, ob man ein Backup, das man vielleicht nicht so häufig braucht, macht, ist SSD vielleicht nicht unbedingt das perfekte Speichermedium zum Beispiel.
Oh, wow, erst eine Viertelstunde in der Sendung schon was Wichtiges gelernt. SSD ist also nicht so prall für nicht laufende Systeme.
Nimmt das dann so direkt binär ab? Also ich kann jetzt von heute auf morgen die Daten nicht mehr lesen oder verschwinden da einzelne Bereiche, die man nicht mehr lesen kann? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist graduell. Also sicher nicht vom einen Moment auf den anderen die ganze Platte, aber generell ist es bei SSDs so mehr als bei Festplatten, dass es sehr, sehr viele Hersteller gibt und Controller von SSDs sind ja auch sehr viel komplexer als bei Festplatten. Und man weiß eigentlich nie so richtig, was sie gerade tun. Deswegen dieses 2 Jahre, aber kann auch kürzer sein. Genauso ist es mit der, kann man dann noch Teile lesen oder nicht. Muss man im Zweifel ausprobieren, aber sollte man natürlich nicht, außer man hat schon ein Backup gemacht.
Ich bin jetzt gerade sehr hellhörig geworden an der Stelle, wo du gesagt hast, das ist bei Festplatten besser. Das heißt, Festplatten sind auch nicht perfekt?
Nö. Die sind auch nicht perfekt. Die Festplatten, im Gegensatz zu SSDs, haben ja bewegliche Teile. Also die haben magnetisierte Platten, die haben einen Schreiblesekopf und einfach durch mechanische Abnutzung treten da auch mit der Zeit Probleme auf. Auch da ist es so, kommt ein Stück weit drauf an. Ne? Also sie nicht benutzen ist nicht so ein Thema wie bei SSDs, aber natürlich durch Vibration, durch Temperatur, durch alles Mögliche nutzt sich die Platte auch ab. Und auch da ist es so, jede Festplatte fällt früher oder später aus. Unterscheidet sich natürlich auch danach, was für eine Art von Festplatte das ist. Aber es ist halt sehr schwer vorhersehbar, wann das passieren wird. Aber es wird passieren irgendwann.
Ja, du hast halt durch die unterschiedliche Technologie in den Geräten sehr unterschiedliche Fehlermechanismen oder Fehlerbilder. Bei Festplatten ist es ja so, du hast eine Glasscheibe, die ist mit einem Metalldampf im Prinzip bedampft und das wird magnetisiert. Und naja, so eine Magnetisierung hält halt auch nicht ewig und ist empfindlich gegen, wie gesagt, Temperatur, andere Magnetfelder. Typisches Szenario, du machst irgendwie deine Backups auf externe Bänder oder Platten, was auch immer, legst die in den Aktenkoffer und der Mitarbeiter fährt mit dem zur Bank und legt das halt auf seine Hutablage hinten, wo leider die großen Lautsprecherboxen drunter sind. Sowas ist schon passiert. Und bei einer Festplatte ist es halt so, ja, du hast halt diese mechanischen Sachen. Festplatten, die lange gelaufen sind, bilden durchaus Abrieb im Gehäuse. Wenn die dann ausgeschaltet werden, sammelt der sich irgendwo und beim Wiedereinschalten geht das halt kaputt. Auch beliebt. Was bei SSDs jetzt noch das Problem ist, das sind ja alles einzelne Flash-Chips da drin, auf denen gespeichert wird. Und es gibt diesen Controller, der steuert, welche Bits wo gespeichert werden, der auch dafür sorgt, dass diese Speicherzellen nicht übermäßig belastet werden, weil immer beim Schreiben gehen die eventuell ein bisschen kaputt. Bei SSDs ist das Problem, wenn dieser Controller jetzt kaputt ist oder ein größerer Schaden ist, dann kann es dir durchaus passieren, dass von heute bis auf morgen alle Daten auf einmal wechseln. Bei einer Festplatte kann man meistens noch was wiederherstellen. Bei SSDs kann es je nachdem sehr schwierig sein, weil du kriegst diese Zuordnung, welche Daten wo auf dem Chip gespeichert sind, nicht unbedingt wiederhergestellt, weil der Controller das halt alles macht, völlig unsichtbar.
Ja, man kann natürlich Chip-Off-Forensik auf einer SSD machen, das ist aber jetzt sicher nichts für den Privatanwender und selbst in der Forensik ist das ein ziemlich fortgeschrittenes Thema.
Genau.
Also wirklich, dass man die Speicherchips rausnimmt, unabhängig vom Controller analysiert, das lohnt sich vielleicht, wenn da unglaublich wichtige Dinge drauf sind, ist aber extrem aufwendig.
Das ist quasi dann tatsächlich Raketentechnik.
Ja, und angewandte Forschung zugleich.
Okay, alles klar. Was ich ganz spannend finde, ist, jetzt habt ihr, ich wollte ja eigentlich mal sozusagen über die Systeme reden, wo die Daten überhaupt erstmal herkommen oder originär sind. Jetzt habt ihr immer schon gesagt, ja, das kann als Backup-Medium ein Problem werden. Habe dem aber entnommen, das wird vor allen Dingen dann zum Problem, wenn die Dinge lange nicht benutzt werden. Also wenn man sie liegen lässt, dann geht die Spannung weg oder die Magnetisierung, der Staub sammelt sich an. Das heißt aber im Gegenzug, ich war neulich in der Werkstatt und mein Auto ist schon ein bisschen älter und da hat er gesagt, da habe ich gefragt, wie lange hält das noch? Da meinte er, ach, wenn man ein Auto bewegt, dann ist das wie Sport machen, dann fährt das eigentlich ewig. Ich glaube nicht ganz, aber gut, analog gefragt, heißt das ja an dem, was Sie jetzt alles erzählt, solange die Festplatten oder SSDs in einem laufenden System sind, sind sie doch relativ safe.
Bei SSDs, ja, nein, also bei SSDs ist es so, was so eigentlich der Kern vieler Probleme ist, ist, dass es eine begrenzte Anzahl von Schreibzyklen gibt. Wie viel das ist, auch da gibt es wieder unterschiedlichste Zahlen, aber irgendwas zwischen 1.000 und 100.000. Das heißt, irgendwann hat die sich auch abgenutzt.
Also klingt total komisch, weil es ist doch digital und Speicher und Flash und Kram.
Ja, eben.
Aber auf der Halbleiterebene wägst du da tatsächlich so ein bisschen so Ladungen und Atome und Kram und Zeug und dann gehen eventuell Sachen wirklich einfach auch da im ganz, ganz kleinen mechanisch kaputt mit der Zeit. Und wenn du zu viel und zu oft auf eine Zelle schreibst, dann mag sie irgendwann nicht mehr neu geschrieben werden. Und dann muss der Controller sich überlegen, finde ich noch eine andere Zelle, wo ich speichern kann? Dann mappt der halt um. Das machen diese SSDs halt ganz viel intern. Und irgendwann ist halt kein Ersatz mehr da. Und dann kann man halt nicht mehr schreiben. Und je nachdem, ob man dann Glück oder Pech hat, sagt die SSD dann, ich bin tot oder ich bin halt nur noch lesbar.
Das gibt's bei Festplatten auch. Ganz neuere Festplatten, so ab der 4 Terabyte Größe. Das ist manchmal dann sogenanntes SMR, Shingled Magnetic Recording. Man muss sich das ja bei Festplatten so vorstellen. Es gibt diese Glasscheiben, die eine magnetisierbare Schicht haben und so einen Schreibkopf, der dann so ein Magnetfeld anlegt. Und dann ist hoffentlich an der Stelle, wo der Magnetkopf gerade drüber schwebt, ein Bit gespeichert, 0 oder 1. Und bei den neueren Festplatten sind diese Spuren, wie bei einer Schallplatte kann man sich das vorstellen, die sind so eng zusammen, dass wenn ich eine Spur schreibe, immer dann die Nachbarspuren schon mit beeinflusse. Und dann kann man gar nicht mehr an eine beliebige Stelle irgendeinen Bit ändern, sondern man muss immer die Nachbarspuren dann auch einmal lesen, geändert schreiben mit diesem geänderten Bit und dann wieder mehrere Spuren dann schreiben. Und bei diesem Lesen und wieder Schreiben können die Daten kaputt gehen, weil vielleicht lese ich die Daten, bei einem von 1.000 Fällen lese ich die Daten nicht mehr ganz korrekt, dann sind andere Bits haben sich verändert. Und dann schreibe ich diese veränderten kaputten Bits wieder auf die Platte. Wenn ich die das nächste Mal lese, dann ist der Lesevorgang selber ganz, ganz gut und erfolgreich, aber ich habe die falschen Daten gelesen.
Also Wohnung brennt ab, Computer wird geklaut oder ich benutze ihn halt einfach. Also da möchte ich ja schon wieder zur Tischlerei und zu Orchideen zurück. Am Anfang der Sendung. fürchterlich alles.
Und wir waren jetzt ja nur bei den Festplatten. Ne? Wir hatten ja kurz am Anfang gesagt, Speicher kann kaputt sein. Theoretisch könntest du halt was dagegen tun, indem du halt den Speicher in deinem Rechner so mit Prüfsummen und so machst. Aber das hat man beschlossen, braucht man für den Endanwender nicht, weil das ist dann halt ein bisschen billiger. Und wenn dann so ein Bit kippt, dann ist es halt kaputt und gekippt. Und ja.
Naja, aber wenn, also ja, das ist ein Problem, aber das ist doch nicht heute unser Thema, oder? Weil Backups macht man die nicht, also beim Endanwender, bei uns zu Hause und Anwenderinnen, macht man die nicht sozusagen für die Dinge, die, ich sag's mal jetzt, platt auf der Platte liegen?
Ja, aber vielleicht möchte ich ja, wenn ich feststelle, das Dokument ist kaputt und ich brauche das ganz dringend, auch ein Backup haben von der Woche davor. Und es ist vielleicht kaputt gegangen, weil mein Speicher kaputt war und beim Speichern ich es halt überschrieben habe mit was Kaputtem. Also warum ist ja egal, ob das jetzt wegen kaputtem Speicher ist oder weil ich Mist gebaut habe und es aus Versehen gelöscht habe oder mir eine Ransomware meine Festplatte verschlüsselt hat. Das ist ja letztlich egal. Aber nur weil, um halt also nochmal darauf zu kommen, es kann halt immer irgendwas kaputt gehen.
Also je länger ich euch zuhöre, desto mehr komme ich zu dem Schluss, wenn der Rechner tatsächlich mal funktionieren sollte, ist das eher so eine Art statistisches Wunder.
Ja, also schon.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr viel häufiger, dass was passiert, als man das so meint. Das hätte ich vorher auch nie gedacht.
Okay,
und wir sind halt in der IT sehr, sehr gut da drin, solche Sachen zu verstecken und hoffentlich automatisch zu korrigieren. Das klappt halt nicht immer.
Es gibt auch Dateisysteme, die dich darauf hinweisen, wenn du jetzt gerade von der Festplatte oder SSD kaputte Daten gelöscht hast, dann weißt du aber auch nur, die Datei ist jetzt kaputt, kann nicht mehr gelesen werden. Die kriegst du deswegen ja nicht unbedingt wieder. Und da kommen wieder Backup ins Spiel.
Okay, dann also muss ich jetzt noch mal fragen, können Daten auch noch eine andere Art und Weise verloren gehen oder haben wir jetzt alles?
Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist klar, man hat die lokalen Daten, aber man hat natürlich vielleicht auch Daten online, die einem wichtig sind. Und da kann es natürlich immer passieren, dass die Seite einfach offline genommen wird oder ihre ganzen alten Daten wegschmeißt oder angegriffen wird und die Daten sind gelöscht. Und das ist auch ein Aspekt, wo man drüber nachdenken sollte. Ne? Wie wichtig sind auch die Daten? Will man da nicht vielleicht ein Backup machen?
Du meinst sozusagen nicht, wenn ich eine eigene Webseite betreibe, sondern wenn ich irgendeinen Online-Dienst
mache? Genau, wenn du eine eigene betreibst, natürlich auch, aber wenn du soziale Netzwerke oder sonstige Webseiten.
Ja, Klassiker Google Fotos. Ne? Also ich habe da auch irgendwie Fotos von vor ein paar Jahren, die einfach schwarz sind, weil Google die Daten verloren hat, offenbar irgendwann. Und wenn man das dann sagt, bekommt man irgendwie 5-Euro-Gutschein und dann ist gut.
Es ist groß. Egal. Kommen wir also jetzt. Also, es können Dinge kaputt gehen. Auf mannigfaltige Art und Weise kommen wir jetzt zum Backup. Und zu der wichtigen Frage: Was genau ist eigentlich ein Backup? Also, könnt ihr mal eine Definition von Backup? Weil es gibt, glaube ich, also jeder, der Backup tatsächlich, also den Schritt geschafft hat, ein Backup zu machen, macht vielleicht eine leicht andere Sache als der Nächste, der sagt, ein Backup zu machen. Was genau ist eigentlich ein Backup?
Das sind eigentlich Daten, die mir wichtig sind, die ich nicht aus anderen Quellen wieder einfach so herstellen kann. Die also wahrscheinlich meistens persönliche Daten, Arbeitsergebnisse, die es sonst nirgendwo gibt und die ich selbst dann wieder herstellen können möchte, wenn mein Laptop geklaut wird zum Beispiel.
Genau, oder wenn es halt in der Wohnung von der Oma über dir brennt und die Nachbarn zwar so lieb sind, alle deine Sachen rauszutragen und du sie dann auf dem Bürgersteig wiederfindest, bei der Aktion aber die Festplatte runterfällt und kaputt geht, weil es eine Wechselfestplatte war. Das ist mir halt passiert als Jugendlicher. War doof.
Ja. Würdet ihr, also im Backup wichtige Daten, würdet ihr sagen, dass man wirklich diese Entscheidung so hart treffen sollte?
Ja.
Oder im Zweifel einfach alles
backuppen. Im Zweifel lieber mehr backuppen.
Genau. Es kommt halt hart drauf an, wie viele Daten du hast und was du bereit bist zu bezahlen. Wenn du sagst, ich möchte alles backuppen und datenmäßig bist, der irgendwann bei 10 Terabyte ist, dann wird halt das alles backuppen mit der Zeit schon ein bisschen sehr teuer. Aber es gibt halt einfach Daten, die wirklich wichtig sind. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, Selbstständiger bist oder sowas, musst du eventuell Steuerunterlagen und Geschäftsunterlagen halt wirklich sicher haben fürs Finanzamt. Ähnliches gilt für deine Bachelor- oder Masterarbeit oder sonstige Abschlussarbeiten, die du gerade am Arbeiten bist. Die willst du vielleicht auch nochmal irgendwie gesichert haben und nicht nur auf dem Laptop, der in der U-Bahn liegt. Also diesen Aussagen haben wir, glaube ich, alle mehrfach gesehen in Berlin oder so. Oder wo auch immer wir sind, so biete Finderlohn, meine Masterarbeit ist weg. Und aber im Zweifelsfall, ja, wie gesagt, wenn du es nicht sicher bist, lieber mal sichern, weil im Zweifelsfall hast du es halt das, was du brauchst, dann doch nicht gesichert.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, sich einmal zu überlegen, was habe ich denn alles für Daten? Welche davon sind mir wie wichtig? Wie verfügbar sollten die im Zweifel sein? Und vielleicht auch, wie vertraulich sind die denn eigentlich? Weil auch davon kann es abhängen, wie man das Backup macht.
Ich kann jetzt einfach nur von mir, ich versuche eine allgemeine Frage zu formulieren, aber ich kriege es gerade nicht hin. Und deswegen ist die Frage plattgestellt, ist eine Kopie, nee, wie soll ich das sagen? Ich komme gar nicht auf die Frage, also der Unterschied ist mir schon so klar, was ich gerade fragen will, nämlich es gibt ja einerseits die Möglichkeit sozusagen, die Daten, die ich habe, zu spiegeln. Also diese ganzen Cloud-Systeme oder Online-Systeme, wo man dem Betriebssystem sagt, hier ist ein Ordner, dieser Ordner soll noch entweder zu einem Diensteanbieter oder halt zu seinem eigenen Server oder einer eigenen Netzfestplatte, die man selber vielleicht in der Wohnung stehen hat, soll gespiegelt werden. Das heißt, alles, was in dem Ordner passiert, passiert auch auf dem zweiten Ordner. Das heißt, wenn mein Rechner weg ist, habe ich das exakte Ebenbild dessen nochmal woanders. Ist das für euch ein Backup oder ist das nochmal was anderes? Weil, Hintergrund der Frage ist natürlich, wenn ich in meinem Ordner aus Versehen eine Datei lösche und dann feststelle, ach, das wollte ich eigentlich gar nicht, dann ist die ja weg.
Dann ist
auch in meinem Anführungszeichen Backup.
Dann ist sie in den meisten.
Ist das schon ein Backup oder gibt es ein anderes Fachwort für?
Das ist eine Spiegelung, hast du ja schon im Prinzip gesagt. Also für mich persönlich wäre das kein Backup, weil es schützt mich halt quasi vor einem Bedrohungsszenario, nämlich Laptop ist weg oder kaputt und ich kann halt direkt weiterarbeiten. Ich meine, das ist der Vorteil, ich kann direkt weiterarbeiten mit den Daten, so wie sie sind, setze mich an einen Rechner, gebe irgendwie meine Zugangsdaten ein und habe die Daten wieder. Aber wie du schon gesagt hast, es schützt mich halt nicht davor, vor den sogenannten Fat Fingers. Also ich drücke halt aus Versehen Entfernen auf allem, dann ist es weg. Wenn es halt auf der Serverseite kein Backup mehr gibt, dann ist das halt weg. Das gleiche mit Ransomware. Wenn ich mir halt irgendwie einen Trojaner irgendwas einfange, verschlüsselt der halt auch diese Daten und sie sind weg. Gleiches gilt, wenn ich halt eine externe Festplatte anschließe und alles darüber schiebe, dann ist das zwar auch irgendwie eine Art Backup, wenn ich sie abziehe und woanders lagere. Aber solange das halt am selben System angeschlossen ist, ist es halt schreibbar. Das heißt, Ransomware oder ich als jemand, der halt gerne mal Fehler macht, kann sie halt löschen aus Versehen. Und wenn ich halt so ein Backup mache, kann es mir durchaus sein, dass wenn die Daten schon kaputt sind und ich es nicht merke und ich die dann sichere, überschreibe ich mir halt die letzten guten Daten, wenn ich dann nur eine externe Festplatte habe oder so. Das heißt, du willst eigentlich schon ein externes Medium in dem Sinne, dass es wirklich weg ist, dass es nicht mehr beschreibbar ist, wenn du das Backup gemacht hast und vielleicht sogar zwei tauschen kannst, dass wenn das aktuelle Backup kaputt geht, du noch eins in der Hinterhand hast von ein paar Tagen davor.
Wow, das ist ganz schön aufwendig. Das heißt aber, es gibt auch Systeme, RAIDs heißen die, wo man mehrere Festplatten reinbauen kann und dann kann man entweder sein System schneller machen oder man kann auch sozusagen einfach auf Festplattenebene tatsächlich Spiegel anlegen. Das heißt, da muss ich einfach mirroren. Das ist für euch also auch kein Backup. Das ist nur ein kleiner Schutz gegen einen Hardware-Ausfall einer Festplatte, aber ansonsten hat das mit Backups eigentlich nichts zu tun.
Genau, es ist eine etwas bessere Spiegelung und Florian will wahrscheinlich gerade auf den Spruch hinaus, RAID is not Backup.
Genau.
Weil es eben genau das ist. Also für mich ist es auch kein Backup, sondern eine Spiegelung. Das hat natürlich erhebliche Vorteile, weil du live alle Änderungen, wenn du in einem Word-Dokument einfach abspeicherst, ein paar Sekunden später ist es auf der anderen Seite dann, wenn es ein Cloud-Dienst ist, angekommen. Und wenn dir dann der Laptop runterfällt, hast du direkt die letzte Version des Dokuments. Ich finde, es ist kein Backup, weil es keinen Unterschied gibt zwischen, ich mache jetzt ein Backup, ich schreibe Daten da rein und ich ändere Daten. Ich kann jederzeit alle Daten ändern und in einem Ransomware-Beispiel von eben war das genau schön ausgeführt, weil der Ransomware, der Trojaner, der kann natürlich auch alle Daten ändern.
Okay, dann nochmal meine Frage, was ist denn dann ein gutes Backup?
Ja, es ist etwas, was Daten an einen sicheren Ort ablegt, sodass sie auch vielleicht verschlüsselt sind, integritätsgeschützt sind und es eine separate Operation braucht, um diese Daten da wieder zu entfernen.
Ja, das gefällt mir, ja.
Gibt's,
ja.
Aber sozusagen in Laien, für Laien gefragt, gibt's, muss ich das, also stelle ich mir ein bisschen kompliziert vor. Also ich muss die Daten von Hand irgendwo hin kopieren und dann will ich sie, also will ich vielleicht so eine Art Versionierung haben, heißt das so? Also dass man sagt, also ich mache heute das Update vom, wann nehmen wir die Sendung auf, 24.06. Ich lösche aber nicht das Update vom 18.06., weil wer weiß, ob in dem neuen Update irgendwas kaputt ist und so weiter und so fort. Wird sowas schon automatisch gemacht oder ist das sozusagen wirklich,
na also,
es gibt Cloud-Dienste oder ich muss von Hand machen?
Der Klassiker, so der richtige Klassiker so aus den, keine Ahnung, 90ern und früher war halt so das große Tape-Laufwerk in der Uni, der große Bandroboter, wo du halt wirklich Magnetbänder hattest dann, die dann alle Daten regelmäßig gesichert haben, teilweise auch dann nur die Änderungen seit dem letzten Backup, um halt weniger sichern zu müssen. Und dann hast du halt irgendwie jeden Tag ein Band aus diesem Roboter rausgenommen und in den Tresor gelegt und am nächsten Tag kam halt ein anderes Band raus und keine Ahnung, nach einer Woche oder zwei hast du die Bänder überschrieben, aber konntest so halt immer wieder auf einen Stand von einem beliebigen Tag zurückgehen an den Änderungen. Und das kannst du halt alles schön in Software machen und auch durchaus automatisieren und ich glaube, das ist dann auch eine Sache, wo halt Restic dann definitiv ins Spiel kommt, oder?
Ja, das.
Aber wenn man es automatisiert, heißt es ja auch, dass das System noch an dem, also dass das Backup-System noch am Live-System hängt, oder?
Das kommt drauf an.
Das hat Vor- und Nachteile tatsächlich, weil wenn du eine externe Festplatte hast, dann hast du immer, ja, da musst du deinen Hintern vom Sofa hochbewegen, diese Festplatte aus ihrem sicheren Ort holen, anschließen, hoffen, dass du das Netzteil findest. Hoffen, dass das Dateisystem das auch direkt erkannt wird, dann deine Backup-Software starten und dann die Platte nicht einfach dran gesteckt lassen, sondern wieder schön in den Schrank legen, das Netzteil daneben, damit du es wiederfindest. Und das ist ein erheblicher Reibungspunkt, der bei mir dazu geführt hat, dass ich jahrelang keine Backups gemacht habe. Und deswegen bin ich ein Freund davon, tatsächlich einen Online-Speicher zu benutzen mit einem guten Backup-Programm, was das einfach automatisch macht. Und ich mache das immer, bevor ich abends, wenn ich einen Rechner ausmache, dann mache ich ihn nicht aus, sondern ich starte mein Backup-Programm und das macht danach den Rechner aus, wenn es fertig ist.
Trickfrage aber, also du, wenn du von deinem Rechner aus das alles bedienen kannst und das auch schon so ein Automatismus ist, ist dann die Ransomware, also der Schädling, die Schädlingssoftware, die auf meinem Rechner ist, kann die das dann nicht auch machen und dann ist dein Backup wieder futsch?
Die kann das nicht machen, weil das zwei getrennte Operationen sind, zumindest wie ich das hier so bei mir eingestellt habe. Das heißt, ich kann diesem sogenannten Repository, also da, wo ich meine Backup-Daten anlege, dem kann ich Daten hinzufügen, aber dem kann ich keine Daten entfernen. Ich kann also neue Versionen von Dateien hochladen und sagen, hier meine Masterarbeit in dieser Version, jetzt Stand heute, die kann ich hinzufügen, aber das Ändern oder das auch das Löschen von alten Backups, von alten Datenständen, das ist eine vollständig separate Operation. Und das kann man auch bei den gängigen Cloud-Speichern, kann man solche Zugänge auch erstellen, dass man Daten hochladen und hinzufügen kann, aber nicht Daten löschen kann. Da braucht man einen anderen Zugang dazu.
Und das Daten nicht löschen heißt auch, man kann sie dann einen Ransomware-Trojaner kann sie nicht verschlüsseln.
Genau, richtig. Das ist bei Restic nochmal ein bisschen anders, weil dort sind alle Daten, das ist alles so gebaut, dass immer nur neue Dateien hinzukommen. Und selbst wenn ich alte Daten lösche, dann werden die Daten aus den Dateien, die noch gebraucht werden, runtergeladen, in neue Dateien zusammengepackt und wieder hochgeladen. Man hat das gar nicht regulär im Betrieb, dass Dateien, die einmal existieren, verändert werden. Es werden nur neue hinzugefügt.
Was? Das hab ich nicht verstanden. Man löscht Dateien, indem man neue Dateien irgendwohin hochlädt? Hä?
Ja, die Idee ist ja, vielleicht können wir da jetzt so ein bisschen drauf eingehen. Es gibt ja, wenn man Backups macht, dann, ich habe so ein Arbeitsverzeichnis zum Beispiel, da sind alle möglichen Sachen drin. Da ist irgendwie Source Code drin, da sind irgendwie Schreiben vom Amt drin, da sind PDF-Dateien drin, da sind Fotos drin. Und ich sage meiner Backup-Software jetzt, bitte jetzt Backup machen von dem Verzeichnis. Und dann macht die das. Wenn ich das morgen nochmal mache, dann sind ein Großteil der Daten exakt identisch. Weil sich die Fotos vom Familientreffen vorletztes Jahr, als das noch ging, die haben sich ja nicht geändert in der Zwischenzeit. Vielleicht meine Masterarbeit, wenn ich da 3 Seiten mehr geschrieben habe, mehr aber auch nicht. Das heißt, ich habe eine ganz erhebliche Duplikation an Daten, weil die ganzen Fotos und so weiter, das ändert sich in der Regel nicht. Und selbst wenn ich da jetzt mit Photoshop dran bearbeite, dann betrifft das ein paar Dateien. Aber ein Großteil der Daten werden in der Regel zwischen zwei verschiedenen Backup-Ständen sozusagen, wenn ich das heute ein Backup mache und morgen eins mache, das meiste wird gleich sein. Das heißt, es ergibt Sinn, die Daten so zu speichern, dass man quasi sagen kann, ich habe hier eine Datei und der Inhalt ist der folgende. Und morgen habe ich die Datei mit dem Namen immer noch, aber der Inhalt ist ein bisschen ein anderer. Und Bei RESTIC ist das so, dass Dateien in kleine Schnipsel auseinandergeschnitten werden. Diese Schnipsel werden sozusagen einzeln gespeichert. Und dann kann ich auch, wenn ich Versionen meiner Masterarbeit habe, die jetzt vielleicht 500 Megabyte Word-Datei sind, wo ich dann große Bilder drin habe, dann werden Teile dieser Datei identisch sein, obwohl ich daran gearbeitet habe. Und das wird dann auch nochmal so abgespeichert, dass ich sage, heute ist der Stand irgendwie Schnipsel A, B, C und morgen ist der Stand Schnipsel A, B, Y. Und diese Schnipsel, die werden immer nur hinzugefügt. Und irgendwann entscheide ich ja, dass ich jetzt mal die Daten von letztem Jahr zum Beispiel wegschmeißen möchte. Und dann muss das System nachschauen, welche Schnipsel werden noch benötigt. Die werden dann in neue Dateien verpackt. Und die alten Dateien, die diese Schnipsel enthalten, die nicht mehr benötigt werden, die kann man dann löschen. Aber das kann man explizit so einstellen, dass das eine unterschiedliche Operation ist. Also das Löschen von Dateien auf einem Cloud-Speicher, das kann ich beschränken, weil ich das im normalen Betrieb nicht brauche.
Aber das bringt mich zu der Frage, wenn die Daten so archiviert werden, das ist ja fast schon kein Backup mehr, sondern eine Archivierung, wenn die so archiviert werden, dann brauche ich ja diese Software, um überhaupt wieder an den Daten ranzukommen. Ist das auch was ein gutes Backup auszeichnet? Weil ich immer dachte, so eigentlich ist doch das perfekte Backup das, was ich ohne ein bestimmtes System zu haben, einer möglichst breiten Palette von Maschinen wieder auslesen kann.
Das ist tatsächlich eine ganz gute Idee und eigentlich wäre es total super, wenn ich meine Familienfotos und Schreiben vom Amt als PDF-Dateien einfach zu Amazon oder zu Google hochladen könnte. Das kam für mich als Nerd aber überhaupt nicht in Frage. Die müssen mindestens verschlüsselt werden.
Darum geht es mir nicht. Darum geht es mir tatsächlich nicht. Das meinte ich nicht, sondern ich meinte, wenn diese Dateien in dieser Art und Weise auseinandergebaut werden, dann brauche ich ja das RESTIC auch wieder, um sie wieder zusammenzubauen und da rauszuziehen.
Ganz genau, ja.
Und Verschlüsselung kannst du ja auch so machen. Also wenn ich habe jetzt keine Ahnung von Festplattenkrypto, aber ich behaupte jetzt einfach mal, wenn man alle Dateien GPG verschlüsselt, dann brauche ich also nur ein beliebiges System, was auch GPG kann, was eine weit verbreitete Software ist, und kann dann wieder alles rausholen.
Ja,
das meinte ich
aber
damit.
Dann brauchst
ich meinte
du
nicht, dass man zu Amazon gehen soll oder zu so einem Großanbieter, sondern einfach nur, ist es nicht sinnvoll, einen Backup möglichst einfach abzuspeichern.
Im Prinzip ja, aber bei deinem Beispiel mit GPG brauchst du zum Beispiel deinen geheimen GPG-Schlüssel, wenn du es halt mit Schlüssel machst oder die Passphrase. Ist also auch nicht so, dass du komplett ohne externe Sachen das kannst und du brauchst die GPG-Software. RESTIC ist nur Open Source, die kriegst du halt irgendwie immer wieder. Ich gehe mal stark davon aus, dass der Autor, der ja nicht doof ist, da auch eine Versionierung drin hat, dass das RESTIC erkennt, welche Version das geschrieben hat und das alte Dateiformat wieder lesen kann von der Version von vor 5 Jahren. Aber auch diese Magnetbänder, früher brauchtest du halt eine Software, die das unter Umständen wieder zusammensetzt. Und oft war es dann so, dass am Anfang von den Bändern die Software oder der Quellcode zur Software vom Wiederherstellen als C-Code drin war. Und du konntest halt dann den C-Code aus dem Band wiederherstellen, compilen und damit die Backups wiederherstellen. Also das war immer schon ein Problem, wo du die eine oder die andere Lösung drumherum finden musstest. Und da jetzt eine Open-Source-Software zu haben, die nicht Closed-Source ist, wo der Hersteller sagt, wir providen wir halt jetzt nicht mehr für aktuelle Systeme, ist da, glaube ich, noch die beste Lösung, als zu sagen, ja, ist ja schön, dass Sie da vor 10 Jahren mit Ihrem i386
Es ging mir ja gar nicht so sehr, jetzt verschiedene Software zu vergleichen, sondern nur die Frage sozusagen, wie sinnvoll es ist, dass es ein kompliziertes System ist. Aber gut, nehmen wir das mit. Also ich halte schon mal fest, also ein gutes Backup ist, wenn es gebackupt wurde, von dem System getrennt, und das kann man entweder hart machen, indem man das abstöpselt, oder eben, ich nenne es jetzt mal die weiche Variante, indem das Backup quasi nur in eine Richtung funktioniert. Also ich kann in das Backup-Archiv Dinge reingeben, aber kann sie nicht ohne weiteres da rausholen, verändern oder löschen, weil das zwei Dinge verhindert, wie hast du es genannt, Fat Fingers, also dass ich mache aus Versehen was kaputt, und jemand Böswilliges kann das auch nicht ohne weiteres, zumindest nicht sozusagen automatisch, wie es eben so bei Ransomware-Trojanern sind. Wenn wir jetzt gerade noch dabei sind, was ein gutes Backup aufmacht, das hört sich jetzt aber alles an, ich behandle meine Daten alle gleich. Also es ist egal, ob das jetzt eben die schon angesprochenen Familienfotos, Texte oder meine Musiksammlung oder irgendwas ist, Backup ist Backup. Oder gibt es da doch Unterschiede?
Also für mich gibt es da durchaus Unterschiede. Vorhin hatten wir ja schon die Definition, Backup ist eine Sicherung von Daten, die ich nicht einfach wieder beschaffen kann. Also ich sichere zum Beispiel nicht meine Musiksammlung, weil im Zweifelsfall ist das in Anführungsstrichen nur Musik. Aber so Hochzeitsbilder oder Familienfeiern oder von den Eltern was, oder Dokumente vom Amt, das will man vielleicht doch sichern. Und da kann man schon sich überlegen, so, naja, okay, die Musik wäre zwar schade, wenn die weg ist, aber da reicht mir irgendwie eine olle Festplatte im Schrank.
Missverständnis. Missverständnis. Ich meine nicht, also es ist klar, dass man priorisiert. Das meine ich nicht, sondern ich meine tatsächlich, lass mich einen analogen Vergleich machen. Ne? Also bei Fotos musste ich halt gucken, dass sie nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Deswegen verpacke ich sie in UV-sichere, also ich meine jetzt analoge Fotos, in UV-sichere Folie, damit die nicht ausbleichen. Das muss ich bei meinem Lieblingsstück Kohle nicht machen. Das kann ich einfach in eine Schachtel legen. Das meinte ich mit verschiedene Daten, also verschiedene Datentypen quasi, ob es da einen Unterschied gibt oder ob hier dann doch wieder gilt, das ist alles 0 und 1, deswegen ist egal, rein ins Backup-System.
Ich würde sagen, einfach rein ins Backup-System. Was das Backup-System noch tun müsste, und da hat, das haben wir noch nicht erwähnt bisher, es sollte dir die Möglichkeit geben, einen Restore, also einen Zugriff auf die Daten, die du wieder herstellen willst, zu simulieren, damit du gucken kannst, kriegst du die Daten wieder, die du da reingesteckt hast. Denn das ist der große Unterschied auch zu, ich kopiere einfach meine Masterarbeit als Word-Datei ins Google Drive. Wenn das da kaputt geht, dann kriege ich das eventuell erstmal gar nicht mit, weil ich halt nicht bemerke, dass ich da die Daten verändert habe. Und das kann tatsächlich durchaus passieren.
Und das ist dann auch was, was die Backup-Software leistet, oder?
Das sollte die Backup-Software leisten, ja.
Auf jeden Fall sollte man halt die Restore-Fähigkeit testen, weil also niemand möchte Backups, eigentlich wollen alle nur das Restore, und zwar dann, wenn die Daten weg sind. Und dann festzustellen, dass das Backup seit 10 Jahren null Daten gesichert hat, ist doof. Also man möchte das Restore irgendwie testen, auch üben, ob man da drankommt. Und wenn es online ist, naja, du brauchst halt Bandbreite zum Runterladen zum Beispiel. Wie lange dauert das eigentlich, um die Daten wieder zu bekommen? Aber ich glaube, was Monoxid eben meinte, unterschiedliche Daten. Naja, wenn ich halt ein bestimmtes Textverarbeitungsprogramm habe, in dem ich vor 10, 15 Jahren in, keine Ahnung, WordPerfect meine Abschlussarbeit geschrieben habe, kann ich das eventuell heute nicht wiederherstellen. Also wenn ich halt irgendwie Daten archivieren muss, um da 10 Jahre später nochmal drauf zugreifen zu können, brauche ich vielleicht auch die Software, da muss das in andere Dateiformate übertragen, die man auch in Zukunft noch lesen kann. Aber das ist, glaube ich, also jetzt den für
Computer
den Privatanwender
auch noch gleich einmotten.
Das wird ja tatsächlich durchaus teilweise gemacht. Und das war auch das, was ich vorhin so ein bisschen meinte. So, wenn du halt irgendwie mit deinem 386er die Backups gemacht hast und der Hersteller von der Backup-Software das jetzt für aktuelle Hardware nicht mehr anbietet, ist das halt doof.
Ne? Ist Clara eigentlich noch da?
Ich bin noch da.
Hast du die ganze Zeit zustimmend mit dem Kopf genickt oder eher die Hand vors Gesicht geschlagen? Was reden die
nee,
da?
Nee, ich stimme total zu. Ich hätte mich schon gemeldet. Okay. Wir haben ein paar Mal über die Abschlussarbeit geredet. Das ist vielleicht noch ein Punkt, wenn man das so hört. Ne? Die Abschlussarbeit ist verloren gegangen. Klar, tut einem total leid, das ist eine furchtbare Sache. Was ich mir dann immer denke, ist, man muss ja jetzt nicht gleich sich komplette Backups anlegen und das alles super perfekt machen und umfassend machen, sondern wenn man sich zum Beispiel die Abschlussarbeit, weil sie nicht in regelmäßigen Abständen selbst per E-Mail schickt, solange sie nicht zu groß ist, dafür ist das auch schon ein okayes Backup. Ja, also es ging jetzt viel darum, wie man Dinge gut und richtig macht, und ich glaube, es ist auch total wichtig, aber ich glaube, es kann auch eine Hemmschwelle sein, ne, wenn man so überlegt, so ich will ein Backup machen, aber ich will nicht irgendwas dahin stümpern, sondern ich will das richtig machen und gut und regelmäßig und safe in allen möglichen Hinsicht. Es kann auch ganz gut sein, einfach ein schlechtes Backup zu machen, denn wenn die Daten weg sind, dann freut man sich auch über ein schlecht gemachtes Backup sehr.
Ja. Ich finde es total schön, dass du das sagst, weil mir ist es jetzt gerade nicht eingefallen, aber ich habe das tatsächlich auch immer gesagt, dass ich, also wenn Leute mir erzählen, ich sitze gerade in meiner Arbeit und ich dann so, hast du Backups? Ja, ich weiß, müsste ich jetzt so, hey, mach's doch sozusagen, mach's wie Alex, der, wenn er seinen Rechner runterfährt, Dings, am Ende deines Arbeitstages mail dir das Ding selbst. Und dann hast du deine Inbox, die ist auf deinem Rechner, die ist nochmal beim Mail-Anbieter, hast du sogar schon eine Versionierung, weil du gucken kannst, wie war der Mannschaft gestern Abend. Das ist auf jeden Fall ein mega schöner Hinweis. Und ich finde, ein schlechtes Backup ist besser als kein Backup, könnte fast die Überschrift für diese Sendung sein.
Der erste Schritt ist ja auch, sich da überhaupt mal Gedanken drüber zu machen. Und das ist genau das, was Markus gerade sagte, wenn man halt mal von jemandem darauf hingewiesen wird. Ich habe das in meiner Familie dann auch extensiv gemacht, die Leuten einfach gesagt, im Zweifelsfall einfach noch mal einen zweiten Ordner und dann ein Datum vom aktuellen Tag und einfach mal eine Kopie der Datei da hinlegen.
Ja, und das, ganz kurz, das Einfachste, wenn man wirklich noch gar nichts hat und irgendwie anfangen möchte, kauft man sich halt eine oder wenn man das Geld hat und investieren will, irgendwie zwei kleine externe USB-Festplatten und macht halt jeden Tag im Abwechselnd auf die Platten ein Backup und zieht die Daten rüber. Das ist besser als gar nichts und da hat man halt noch was.
Also sozusagen, ne, liebe HörerInnen, wir machen hier Chaosradio und deswegen sozusagen gehen wir sozusagen vom seichten Anfang auch in die Tiefe und versuchen die perfekte Lösung zu finden. Aber macht lieber irgendein Backup als gar kein Backup.
Außer ihr macht illegale
Sachen.
Auch da
gilt dann natürlich sozusagen, guckt nicht immer gleich sidetracken, guckt auch, ne, ob das überhaupt funktioniert hat und so. Aber wie gesagt, ne, lieber die USB-Festplatte als die perfekte Lösung, die wir heute hier versuchen noch zu ergründen. Ja, und jetzt haben wir
noch einen Punkt. Im Zweifel kaufst du dir drei von denen, machst drei im Wechsel und gibst oder schickst die dritte noch an jemanden, dem du vertraust. Dann hast du auch noch ein Offsite-Backup. Dann bist du schon ziemlich gut aufgestellt. Vielleicht ist vielleicht noch nicht alles perfekt und sonst noch was, aber dann bist du schon echt gut dabei.
Über Offsite will ich gleich nochmal genauer reden. Aber vorher wollte ich noch fragen, weil wir am Anfang sozusagen schon fürchterliche Festplatten und SSDs, die Frage so, also ich höre so, im Subtext höre ich so, also im Prinzip ist eigentlich zwei Backups schon auch besser als nur eins, weil man weiß ja nie. Also wie gesagt, liebe Leute, wir reden hier von der perfekten Lösung. Und dann die Dinge, die ihr vorhin erzählt habt, über die Art und Weise, wie so Sachen kaputt gehen können, da würde ich jetzt fast vermuten, es, vielleicht ist es nur Voodoo, aber man will ja eigentlich, dass das Backup-Medium ein anderes ist als die, also wenn wir jetzt von Platten reden, sozusagen drei verschiedene Herstellertypen und vielleicht auch noch verschiedene Arten, also SSD und Festplatte. Oder könnt ihr mir jetzt sagen, gibt es einen, wenn man von physischen Datenträgern redet, gibt es da was, was am besten geeignet ist? Oder gibt es vielleicht sozusagen sogar besondere Arten von Festplatten, die dann teurer sind, aber dafür sehr viel zuverlässiger und langlebiger?
Ich glaube, das Bundesarchiv nimmt Edelstahl und graviert das. Aber ich glaube, das ist nicht die Lösung,
die
wir haben
wollen. Für alle, die diese Möglichkeit nicht haben.
Also ich würde sagen, das, was am bequemsten ist, auch zu benutzen. SSDs haben wir ja eben schon gehört, ist keine gute Idee, wenn man die länger ohne Strom rumliegen lässt. Und wovon ich tatsächlich auch abraten würde, weil ich damit mal Daten verloren habe, ist alle Arten von selbstgebrannten CDs oder DVDs, weil die noch mal sehr viel schneller Daten verlieren als gepresste CDs. Die sind tatsächlich relativ langlebig. Aber ich will ja meine Daten nicht von so einem Presswerk auf so 2 Millionen CDs pressen lassen, sondern wenn, dann habe ich da ja vielleicht die Fotosammlung von vor 30 Jahren mal digitalisiert und auf eine CD gebrannt. Und das Zeug ist meistens nicht mehr lesbar, leider.
Ja, die sind bei mir mittlerweile auch alle kaputt. Ich habe hier einen Riesenstapel, der lichtdicht verpackt war, auch nicht übermäßig heiß wurde, aber die haben sich alle verfärbt und zerlegen sich und sind nicht mehr lesbar. Ja.
Also ich nehme dem, dass die, ne, also in meinem Rechner will ich eine SSD, weil die ist schön schnell, aber fürs Backup will ich eine klassische Festplatte, weil die einfach mechanisch und auch elektronisch erstmal zuverlässig, also ne, nicht perfekt, aber zuverlässiger ist. Wenn man jetzt guckt und sich da vielleicht extra viel Equipment anschaffen will, es gibt tatsächlich Hersteller, wenn man hier, das ist eine besonders gute Backup-Festplatte oder die ist gut geeignet für Backup-Systeme. Ist das Schlangenöl oder gibt es tatsächlich sozusagen verschiedene Arten von Festplatten oder lohnt es sich nachzugucken?
Da gibt es tatsächlich verschiedene Optimierungen für Festplatten. Da gibt es bei manchen Herstellern so welche, die sind explizit so für den Rechenzentrumsbetrieb ausgelegt und haben besonders hohe Lese- und Schreibraten. Und es soll auch welche geben, die besonders gut Daten halten können. Ich habe das persönlich selber nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, was davon zu halten ist, aber es gibt zumindest schon verschiedene Optimierungskriterien für so Festplatten. Da kann man auch an der Mechanik wohl einiges machen.
Okay. Jetzt zu dem Online-Speicher. Das ist natürlich einerseits, ist das halt mega praktisch, so ein Online-Speicher, weil da kommt man schnell ran und es ist sehr bequem und niedrigschwellig, um ein Backup zu machen. Aber von dem, was ihr sagt, will man das eigentlich, also ich rede jetzt gar nicht mal vom Anbieter her, sondern die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wenn ich online mir Platz hole und das sei es auch sogar in einem Rechenzentrum, dann ist das ja immer nicht ein konkretes physikalisches System, sondern läuft es ja meistens auf irgendwie virtuellen verschiedenen. Und die Cloud ist ja sowieso was, was sich gänzlich meiner Kontrolle erzielt. Würdet ihr sagen, Backup lieber auf einem konkreten System? Also ein Backup ist auch eine ganz konkrete Festplatte? Oder sind, wenn wir von der perfekten Lösung reden, Cloud-Anbieter oder Online-Speicherplatz durchaus auch was, wo ihr sagen würdet, das kann man auch in Betracht ziehen?
Also, ja, das ist eine klassische, das kommt drauf an Antwort.
Genau. Aber worauf kommt es an?
Das kommt drauf an, wie die Daten dort gespeichert werden. Bei manchen Anbietern weiß man das, bei anderen weiß man es nicht. Ich persönlich würde ein System, wo ich jetzt bei einem Rechenzentrumsanbieter eine konkrete Hardware miete, also einen Rechner mit zwei Festplatten oder sowas, das wäre mir persönlich nicht sicher genug. Ich würde das lieber bei einem Anbieter machen, wo ich weiß, die Daten liegen hinten auf einem großen Storage Rate zum Beispiel drauf und der benutzt auch noch ein Dateisystem, was versucht sicherzustellen, dass Dateien, die ich da einmal abgelegt habe, auch da so liegen bleiben. Das Stichwort da ist Redundanz. Wenn man da also versucht, im Dateisystem und auf den Platten, die, auf denen das nachher liegt, Redundanz herzustellen, dann kann man mit diesen Hardwarefehlern, die es irgendwann geben wird bei großen Datenmengen, auch umgehen und die Daten wiederherstellen.
Und das wäre dir lieber, als selber irgendwo eine Festplatte
zu haben? Ja, das wäre mir auf jeden Fall lieber, ja.
Ja, weil, also, das ist halt auch wieder ein Online-System dann. Du musst es selber irgendwie bedienen und steuern und irgendwie administrieren und dich drum kümmern, wenn es kaputt geht und du gerade Stress, also ne, das typische Szenario, du bist halt gerade, bleib mal bei dem Beispiel, bei deiner irgendwie Abschlussarbeit oder irgendwas Wichtigem, das geht hier kaputt oder du bist damit beschäftigt und jetzt geht dein Backup auch noch kaputt. Dann hast du ja die Zeit nicht, dich jetzt auch noch um das Backup zu kümmern. Also baust du an der Arbeit weiter und dann ist sie kaputt und das Backup ist auch kaputt. Also du willst ja, dass du willst dich ja nicht aktiv dauernd um dieses Backup kümmern müssen. Du willst ja, dass das automatisch einfach funktioniert und da ist. Und so ein Cloud-Dienstleister, das ist halt deren Job, die Daten zur Verfügung zu stellen. Klar, du musst halt gucken, was die tun. Neulich ist halt so ein Rechenzentrum in die Cloud gegangen, sprich abgebrannt und hat sich in Rauch aufgelöst. Wo dann auch viele feststellten, dass sie ja tatsächlich gar kein richtiges Backup haben. Und als dann der Anbieter getwittert hat, man sollte jetzt mal seinen Disaster Recovery Plan aktivieren, den man da so hat. Und dann Leute geantwortet haben, wo muss ich da klicken im Webinterface? Nee, das wäre deine Verantwortung gewesen. Aber die haben sich halt darauf verlassen, dass der Anbieter gesagt hat, jo, wir haben eure Daten hier sicher. Ne? Also da musst du ja auch Gedanken zu machen. Und ich persönlich würde auch einem Cloud-Anbieter, der löst ganz, ganz viele Probleme. Ne? Es ist Offsite, es ist verfügbar, es ist nicht bei dir zu Hause, es ist nicht dein Dateisystem und so weiter. Aber die können halt ihren Dienst aufgeben oder auch in Flammen aufgeben. Also irgendeine Art von Archivierung würde ich da tatsächlich auch ab und zu machen, weil es ist schon passiert, dass der Cloud-Anbieter irgendwie, keine Ahnung, ein Problem in seinem Rechnungssystem hatte oder du vergessen hast zu bezahlen, dann machen sie halt einen Account dicht und die Daten sind weg. Oder es ist halt ein Klick im Web.
Hilfe!
Oder es ist halt ein Klick im Webinterface und das gesamte AWS-Setup von der ganzen Firma ist gelöscht und die Firma ist weg. Ist ja auch schon passiert. Ne, also die Cloud ist total super, weil sie alles automatisiert, aber sie automatisiert halt auch das Löschen. Also irgendeine Art von Archivierung würde ich persönlich da auch haben wollen, vielleicht so, keine Ahnung, einmal die Woche, einmal im Monat oder keine Ahnung wie oft, dass du halt nicht alles verlierst.
Aber das heißt zu sagen, für den Peace of Mind brauche ich also einen Cloud-Speicher und ich meine, und also ich sage es jetzt zum letzten Mal und dann sagen wir den Rest der Sendung Cloud-Speicher. Cloud-Speicher meint, das kann sozusagen einer der großen Anbieter sein, die damit werben, also nur Dropbox, Google Drive, was auch immer. Aber Cloud-Speicher ist jetzt in unserem Fall alles, was irgendwie online passiert. Und dann will ich aber nebenher noch eigentlich auch was ich selber unter Kontrolle habe, um wirklich in Ruhe schlafen zu können. Und das bringt mich zu einer weiteren Frage. Man kann sich ja so kleine Systeme für zu Hause kaufen. So NAS heißen die, Network Attached Storage, wo dann eine bis, ich glaube, gibt es auch viele Festplatten drin hängen und die dann auch so eine Software mitbringen, wo man genau so einen Kram machen kann. Und dann hat man das Problem immer noch, dann das kann man sich kaufen, das kann man in seinen Router ranstöpseln und dann kann man auch da schön irgendwie Backup-Sachen machen. Und dann ist es aber immer noch in der eigenen Wohnung. Mhm. Also wenn der eigene Rechner unterwegs wegkommt, dann hat man zu Hause noch das Backup, gut und schön, aber wenn, wie gesagt, ne, die Wohnung abbrennt oder was auch immer, dann ist halt doof. Ja. Da könnte man ja jetzt als sozusagen technisch interessierte Partei sagen, hey, ich habe einen Freund oder eine Freundin, die findet das auch und wir können uns doch eigentlich gegenseitig sowas in die Wohnungen stellen des jeweils anderen und dann haben wir ein Offsite-Backup. Da frage ich mich, wie viel Internetleitung braucht man, damit es nicht nervt?
Was war unsere Chaos-Radio-Folge zu Glasfaserausbau? Ich habe die Nummer vergessen.
Nicht aufs Schlimme, sondern wie viel Internet braucht man, damit das nicht nervt? Oder ist das eh eine doofe Idee?
Es ist eine sau gute Idee.
Aber?
Es kommt drauf an.
Ich hasse euch!
Ja, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was du da für Arten von Dateien hast und wie gut deine Backup-Software ist. Wenn du da jetzt die Fotosammlung, die du gerade bearbeitest, weil du vielleicht Fotograf bist, jeden Tag dreimal sicherst, dann schiebst du das durch deinen sehr kleinen Upstream zu deinem Freund, deiner Freundin hin, die in der Regel ja eine recht große Downstream-Bandbreite haben. Das heißt, beim Backup-Vorgang nervt dich das mehr, als es die nervt, weil in der Regel ja die Leitung von dir zum Internet eher klein ist. Und abhängig von der Backup-Software und was für Art von Daten du da hochlädst, kann das auch sehr wenig nerven, wenn das halt die Backup-Software gut ist und du viele Daten hast, die sowieso schon da gespeichert sind, dann kann das sehr klein sein. Andersrum ist es deutlich nerviger. Wenn du jetzt merkst, meine Wohnung ist abgebrannt und ich muss jetzt die Daten wieder haben, dann musst du die Daten alle von deinem Freund, deiner Freundin durch deren schlechtes Upstream zu dir bekommen. Das ist die deutlich ungünstigere Richtung. Und manchmal bietet es sich an, je nach Entfernung natürlich dann einfach vorbeizufahren und zu sagen, okay, ich kaufe mir einen neuen Laptop und komme bei dir vorbei und ziehe mir das mal alles bei dir lokal im Netzwerk. Das funktioniert dann auch ganz gut. Aber ich glaube, so bei aktuellen DSL-Geschwindigkeiten, alles, was so 10 Megabit aufwärts an Upstream-Bandbreite ist, dann sollte das eigentlich kein Problem mehr sein.
Genau, weil du sicherst ja eigentlich, also, bitte?
Sorry, noch ein anderer Punkt. Die Frage ist auch, ob du dein NAS wirklich ins Internet stellen willst oder darüber verfügbar machen willst. Also klar kannst du auch wieder Schutzmaßnahmen treffen, aber ist auch was man sich überlegen muss.
Weil?
Weil klar, in dem Moment, in dem es von außen erreichbar ist für jeden, wirst du auch Leute haben, die versuchen, an deine Daten zu kommen, die versuchen, an das System zu kommen, einfach weil es online verfügbar ist. Und je nachdem, was für Schwachstellen es gibt, wie gut deine Passwörter sind, wie gut deine ganze Sicherheit ist, ist es mehr oder weniger einfach. Aber es ist auf jeden Fall unsicherer, als es einfach nicht ins Internet zu stellen, wie bei allen Sachen.
Aber ist es unsicherer als das bei einem Cloud-Hoster?
Das kommt drauf an. darf ich? Also ich Leute! Ich glaube, ich bin ja heute hier für die Horror-Stories zuständig. Hinter mir in meinem Regal steht von einem größeren Hersteller ein NAS. Das ist ein paar Jahre alt. Und die bieten dir total komfortabel an, dass du deine Daten, die du lokal in dieses NAS tust, per Internet auf einer Webseite vom Hersteller einsehen kannst. Weil das NAS macht ein VPN zum Hersteller mit deinen Daten. Und dann gehst du auf die Webseite und kannst darauf zugreifen. Und das ist halt bei denen im Netzwerk verfügbar dann. Und ich kam auch von mir aus durch dieses VPN zurück zu dem Hersteller und so. Also du willst vielleicht dann schon irgendwie...
Ich weiß nicht genau, was du gerade sagen willst.
Also ich konnte halt auf die Server vom Hersteller zugreifen und auch auf die VPNs der anderen Kunden, weil die haben einfach Mist gebaut. Das heißt, du willst, wenn du so ein Ding baust, halt irgendwie VPN mit deinem Kumpel, deiner Freundin, wem auch immer haben und darüber die Daten austauschen. Und naja, bei Wohnung abgebrannt brauchst du sowieso einen Platz zum Pennen. Also dann kannst du auch vorbeifahren, die Daten runterladen. Und wenn die Software gut genug ist, dass sie nur die Änderungen sichert, geht das. Also das ist schon cool.
Vor allen Dingen willst du eigentlich, wenn du irgendeine Art von Backup-Software verwendest, egal wo die das jetzt ablegt, ob das die Festplatte ist, die du in den Schrank legst, ob das ein großer Online-Speicher ist, ob das das NAS des besten Schulfreundes ist, eigentlich willst du immer, dass die Daten auf jeden Fall verschlüsselt sind.
Korrekt.
Und wie mache ich das am besten?
Das macht idealerweise die Software für dich. RESTIC lässt zum Beispiel das gar nicht zu, dass es unverschlüsselte Backups gibt. Es muss immer verschlüsselt werden und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Idee, weil man dann auch nicht versehentlich mal da noch Klartextdaten daneben liegen kann. Und je nachdem, was man da sichert, also ne, die Behördenschreiben, die wir eben schon als Beispiel hatten, da möchte man ja vielleicht auch nicht, dass der beste Schulfreund da mal versehentlich nur mal drüber guckt, ohne dem jetzt was unterstellen zu wollen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die großen Anbieter, die ja auch aufgrund von Verfügungen der Staatsanwaltschaft zum Beispiel dazu gezwungen werden können, deine Daten auszuhändigen.
Ja, und es gibt ja auch noch solche Bedrohungsszenarien, dass dann bei deinem Kumpel oder bei dir eingebrochen wird und die Sachen geklaut werden. Dann willst du auch nicht, dass die Sachen irgendwie öffentlich werden oder die Platten verkauft werden. Oder auch, Platten zum Hersteller zurückschicken, weil sie kaputt sind, ist deutlich einfacher, wenn die Daten darauf verschlüsselt sind und du dann einfach auf Garantie eine neue kriegen kannst und dir keine Gedanken drüber machen musst. Also Verschlüsseln von Festplatten generell auch in deinem Notebook bei Verlust oder so, das erspart dir ganz, ganz viele, schlaflose Nächte, wenn die mal weg sind oder so.
Aber das musst du sagen, nichts, was man extra lernen muss, weil gängige Backup-Software bietet sowas zumindest an. Also macht es vielleicht nicht automatisch, aber bietet sowas zumindest an.
Sollte sie, ja.
Okay. Ich will noch mal, apropos Online-Backup, also es gibt halt die großen Anbieter und es gibt halt irgendwie, ich stelle mir selber ein Gerät irgendwo hin. Die Zwischenstufe ist ja, ich miete mir sozusagen irgendwo Online-Platz oder einen Server, auf den ich zugreifen kann. Ist das die, hat das dieselbe Ausfallsicherheit? Also über den Daumen gepeilt, ich weiß, kommt drauf an. Oder sind Cloud-Anbieter sozusagen, also Cloud-Anbieter was anderes, als ich mache mir irgendwo einen Server und, keine Ahnung, mache da mein eigenes Nextcloud drauf oder sowas?
Also ich würde...
Also da geht es mir nicht um die Software, sondern da geht es mir sozusagen die Zuverlässigkeit der gemieteten Cloud.
Ich traue mich jetzt gerade schon wieder nicht zu sagen. Es kommt drauf an.
Ja, aber worauf?
Ob das, was du da mietest, ja, ob das, was du mietest, zum Beispiel eine echte Hardware ist, wie vorhin gesagt, du mietest dir halt wirklich einen physikalischen Root-Server mit Festplatten oder SSDs drin, wo du aber auch dafür verantwortlich bist, ein Ticket aufzumachen beim Hoster, wenn deine Platte kaputt geht, damit die getauscht wird.
Okay, dann lass mich die Frage anders formulieren. Wenn ich mir Online-Speicherplatz kaufe, der ähnlich komfortabel ist wie bei einem großen Cloud-Anbieter, ist die Wahrscheinlichkeit also, dass er genauso sicher ist, genauso ausfallsicher ist, eher gering. Weil, was du gesagt hast, ich miete mir einen ganzen Server, wo ich selber Dinge machen kann und der, wo wirklich die konkrete Hardware dann nur meins ist, ist ja auch relativ teuer.
Genau, also ich habe mir halt irgendwie eine VM geklickt für ein paar Euro und da ist das Storage Backend auch irgendwo in dem NAS von dem Hersteller oder von dem Anbieter. Das ist dasselbe Backend im Zweifelsfall, wo sie auch ihre Cloud drin haben.
Das spreche aber jetzt wieder dafür.
Ja. Also das ist, denke ich, sicherer oder das ist ähnlich ausfallsicher und wie halt dieses Cloud-Angebot vielleicht schlechter gemonitort, weil du halt dafür zuständig bist. Aber es ist sicherer oder zuverlässiger als irgendwie diese Rootbox, die du da irgendwie mietest, wo du halt komplett selber verantwortlich für alles bist und nicht drum kümmern musst.
Okay. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt mit dem, man ist selber dafür verantwortlich. Also da hängt einfach super viel dran. Ich habe das lange gemacht, jetzt nicht beim Backup, aber dass ich einfach diverse Anwendungen, Webanwendungen, E-Mail selber betrieben habe. Ich war, nachdem Google Reader eingestellt wurde, war ich auf dem Trip, gesagt, ich will nie wieder, dass irgendwas abgeschaltet wird gegen meinen Willen. Ich mache das jetzt alles selbst. Und klar, das kann man machen. Was man sich dann irgendwann fragen muss, ist, wie viel Zeit kann man dafür aufwenden? Wie sehr ist man gewillt, immer auf dem Laufenden zu bleiben und kann man das dann als Einzelperson wirklich besser als irgendwie ein professionelles Team bei einem Anbieter, das einem da Arbeit abnimmt?
Das ist auch so ein bisschen die Frage, auf welcher Ebene du den Dienst einkaufst. Ist es die Ebene, jemand stellt dir eine physische Box irgendwo in ein Rechenzentrum und wenn die kaputt ist, dann zucken die mit den Schultern und stellen dir eine neue hin? Oder ist das, du kaufst die Dienstleistung ein, dass Daten, die du da speicherst, du die später wieder abrufen kannst? Und das wäre ungefähr so das Level, auf das ich schielen würde.
Genau. Es ist so ein bisschen so dieses Zwiespältige, wo wir ja auch Chaos-Radios zu hatten, mit hostet eure Daten selber, Dezentralisierung. Das hat halt immer das Problem, dass du im Zweifelsfall wahrscheinlich nicht so professionell dabei bist und auch ich nicht, weil es nicht mein Tagesjob ist, 8 Stunden am Tag für die Verfügbarkeit dieser Systeme da zu sein, sondern es ist halt irgendwie mein Root-Server, den ich irgendwo gemietet habe, der muss halt laufen. Und es ist nicht mein Job, jeden Tag zu gucken, welche Sicherheitsupdates muss ich einspielen. Ein Anbieter muss das halt machen im Rahmen seines Angebots eigentlich. Das heißt, meine Systeme haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich mich halt vielleicht doch mal 4 Wochen nicht drum kümmere oder 8 oder es einfach vergesse. Und dann habe ich halt Nextcloud, was Sicherheitslücken hat oder so. Ist dann nicht besser, als wenn es bei Google liegt.
Ja, total. Also ich sehe den Zwiespalt so ein bisschen darin, wenn man das selber macht, ja, dann ist man auch komplett verantwortlich dafür und man kann es im Zweifel nicht so gut in den, weiß ich nicht, paar Stunden, die man sich dafür nimmt in der Woche, wie ein Unternehmen, das es professionell macht. Dafür weiß man natürlich genau, was abläuft. In dem Moment, in dem man das einem Anbieter übergibt, klar, der kann viel sagen, aber der wird dich nicht ins Rechenzentrum lassen, um dir das alles anzugucken. Wirst du auch gar nicht vielleicht im Zweifel beurteilen können. Das heißt, entweder du hast ein bisschen Ungewissheit oder du musst vertrauen, oder du machst es selbst, dann hast du einen riesigen Aufwand und ich glaube, die meisten Menschen bekommen das nicht so gut hin wie ein kommerzieller Anbieter.
Das Schöne bei Backups ist ja im Gegensatz zum E-Mail-Server, man kann mehr als eins haben. Das heißt, man kann beides machen. Man kann eine Box in ein Rechenzentrum stellen und man kann das NAS vom Schulfreund nutzen und man kann seine Daten auch noch bei AWS hosten. Ist gar kein Problem. Und wenn man es dann braucht, dann hat man aus 3 Quellen, kann man sogar sozusagen auswählen. Und selbst wenn AWS gerade meinen Firmenaccount gesperrt hat, ich an die Daten nicht rankomme, dann nehme ich halt die Kopie, die auf dem NAS vom Schulfreund liegt.
Wie viele Backups, wie Alex das gerade beschrieben hat, habt ihr, bevor ihr euch sicher fühlt?
Also ich persönlich habe 3 verschiedene Locations, wo ich Sachen ablege.
Okay.
Du kennst den Spruch mit dem Schuster und den schlechtesten Schuhen?
Dankeschön. Also Clara?
ich habe ein NAS mit RAID 5, auf das ich Daten sichere. Ich habe ein paar USB-Festplatten, auf die ich noch besonders wichtige Daten sichere. Und die tausche ich gelegentlich aus und bringe sie zu den Schwiegereltern, um ein Offsite-Backup zu haben. Ich habe nichts online oder, naja, ich habe sehr wenige Dinge online. Und das sind Sachen, die ich dringend brauche und die ich nicht für so vertraulich halte, weil ich da einfach zu misstrauisch bin.
Genau.
Wie viele Backups hast du, Markus?
Ich habe einen NAS, auf das kein Backup, sondern so eine Spiegelung gemacht wird. Und an dem Ding hängt aber eine USB-Festplatte. Und die mache ich nach Reminder im Kalender an. Und wenn die angemacht wird, macht das NAS automatisch ein komplettes Backup, aber als Archiv. Also sagen, nicht löscht komplett, sondern hat eine also Versionierung. Und dann mache ich sozusagen, wenn das fertig ist, kriege ich eine Mail und dann mache ich die wieder von Hand aus. Also da ist so ein Klick-Klack-Schalter richtig an der Steckdose. Genau, aber ich habe keinen Offsite-Backup.
Also ich muss sagen, sorry.
Ich wollte ganz kurz vorhin eigentlich noch zu Ende bringen. Also ich habe nicht kein Backup, aber tatsächlich mein Backup ist ein NAS, auch das hinter mir steht auf dem Tisch. Ich befürchte, man hört es auch im Hintergrund ein bisschen rauschen, den Lüfter. Das macht lokalen Backup mit einer Software, die halt auch immer die Unterschiede sichert, dass ich eine Historie habe. Aber was mir halt auch tatsächlich fehlt, ist dieses Offsite-Backup. Und da arbeite ich halt gerade dran. Aber andere Sachen waren aktuell wichtiger. Aber das ist halt genau dieses. Du willst halt irgendwie die super sichere Lösung, dann machst du es halt nicht.
Ich muss sagen, mein Backup-Verhalten hat sich auch stark verbessert, seitdem ich mal etwas Daten verloren habe. Zum Glück nicht so viel. Das war genau der Moment, wo ich über meine mittelmäßigen Backup sehr erfreut war, weil die mich letztendlich ziemlich gerettet haben. Und ich hatte ein forensisches Labor und forensische Skills, um möglichst viele Daten wiederherzustellen. Aber auch das macht gar nicht mal so viel Spaß.
Aber das geht?
Ja, also kommt drauf an. In meinem Fall ging das ganz gut.
Ich habe drauf gewartet, ja.
Hey, wie bei den JuristInnen. Es kommt darauf an. Als nächstes sagt er noch, vor Cloud oder auf hoher See, wir sind alle in Gottes Hand.
So ungefähr. Anyways. Also es gibt halt zwei Anekdoten habe ich halt noch. Das eine war irgendwie von wegen RAID ist kein Backup. Ich habe früher damals, vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch ganz jung und unerfahren oder so, hatte ich 3 externe USB-Festplatten an meinem Router und habe dann RAID 5 drauf gemacht. Und dann ist eine vom Bus geflogen.
Warte mal, weil
also RAID 5 heißt, das
zweite Mal gesagt.
Genau, RAID 5 heißt, ich habe, also RAID ist ein, wie war das? Redundant Array of Inexpensive Disks, also ein, ich nehme mehrere Festplatten, die vielleicht günstiger sind und packe sie zusammen und sorge dafür, dass Daten redundant gespeichert sind, mehr oder weniger, wenn ich jetzt von RAID 5 spreche. Das heißt, eine von den 3 Festplatten darf ausfallen und die Daten sind immer noch da, weil mir 2 von 3 Festplatten reichen, um sie wieder zurückzurechnen. Und nun war es aber so, dass dieser Controller oder dieses Linux da drauf irgendwie mit dem USB-Bus unzufrieden war und die Festplatte, die weggefallen war und wiederkam, war angeblich die älteste und er hat dann in der falschen Richtung die Daten wiederhergestellt von diesen 3 Festplatten. Und ich hatte also auf der Festplatte oder im Dateisystem, ich habe es dann wieder gemountet und sah dann während des Betriebs, wie Verzeichnisse verschwanden und plötzlich Sonderzeichen in Dateinamen auftauchten. Ist dann ausgemacht komplett und wieder angemacht und hatte dann alle 64 Kilobyte in allen Dateien Nullen. So über ein Viertel der Dateien. Wow. Und habe das dann also über mehrere Wochen quasi forensisch, hobbymäßig wiederhergestellt. Und es macht total Spaß, wenn du Dateien nur noch anhand des Inhaltes oder des Dateityps hast, aber keine Namen mehr. Und dann da 10.000 PNG-Dateien mit Fotos findest. Und feststellst, oh, das sind alles die Avatare von den Leuten im Moodle-Forum aus der Uni, die da im Forum was geschrieben haben. Und du halt wirklich da raten musst, was ist das für eine Datei, wo die gehört hin. Ich habe heute noch MP3-Dateien, wo mittendrin aber zu, ich weiß nicht was, Michael Jackson angeht, weil jetzt die hintere Hälfte von der MP3-Datei ist plötzlich aus einem anderen File. Da hätte ich mir echt ein gutes Backup auch gewünscht. Und
so, aber Clara, weil du es gerade erzählt hast, die oder vielleicht können wir das noch ein bisschen fragen. Also du als Profi hast also die Möglichkeiten, da Dinge zu retten. Wie ist denn das, wenn ich, man kann es immer durchspielen, die, also was ist, wenn ich aus Versehen eine Datei gelöscht habe? Könntest du die wieder hinkriegen?
Was hast du mit der gemacht? Hast du sie in den Papierkorb gezogen?
Und dann natürlich, wie ich das gelernt habe, den Papierkorb gelöscht.
Ja, okay. Also generell ist es so, natürlich, es kommt drauf an, nämlich auf dein Betriebssystem und Dateisystem. Unter anderem in der, bei okay. vielen ist es so, dass du so eine Art Inhaltsverzeichnis hast. Master File Table, zum Beispiel bei NTFS. Und da ist es so, wenn du eine Datei löscht, dann wird erstmal einfach der Eintrag markiert und wird gesagt, ne, die Datei ist gelöscht und dann kann die Datei ist gelöscht und der Speicher an der Stelle kann neu überschrieben werden, wenn das halt gebraucht wird. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Inhaltsverzeichnis beim Buch und wenn man irgendwas nicht mehr braucht, dann schreibt, macht man einfach Notizen oder das kann man neu beschreiben, das braucht man jetzt eigentlich nicht mehr.
Aber die eigentlichen Seiten im Buch sind noch da?
Die sind noch da, genau.
Ah, okay.
Das ist jetzt, da steht auch, wo du nachgucken musst und wie groß es ist im Zweifel. Und das ist dann relativ einfach, denn ne, guckst du in dieses Inhaltsverzeichnis, siehst, da ist meine Datei, holst dir die wieder raus, ist alles gut. Wenn du eine Festplatte hast.
Weil, stopp, halt. Ich dachte, du hast es gerade so erklärt, wenn ich lösche, wird aus dem Inhaltsverzeichnis rausgelöscht, aber nicht mal das?
Nee, das wird erstmal nur markiert als, guck mal hier, die Datei ist gelöscht und wenn dann halt wieder Platz gebraucht wird, dann wird das irgendwann neu beschrieben.
Ah, okay.
Genau. Wenn du eine SSD hast, dann sieht das wieder anders aus, weil dann, wie wir vorhin schon gesagt haben, bei einer SSD, man kann die nur endlich häufig beschreiben, aber was auch die Sache ist, SSDs können keine Daten überschreiben, anders als Festplatten. Also wenn du eine Speicherzelle neu benutzen willst, dann muss die erstmal gelöscht werden und dann wird die irgendwann neu beschrieben. Also Löschen ist im Vergleich zum Schreiben und zum Lesen relativ langsam, deswegen will die SSD schlau sein und macht das so, dass sie immer schon mal proaktiv Speicher freigibt. Das macht sie hat eine Garbage Collection. Und damit die SSD auch weiß, was kann jetzt eigentlich gelöscht werden, gibt es das sogenannte Trim-Command, wo praktisch das Betriebssystem der SSD sagt, guck mal hier, das brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Die SSD macht super viel Arbeit selbst und kopiert irgendwie Daten in der Gegend rum, organisiert das neu, mappt Daten um. Das heißt, was sie eigentlich gerade macht und was da ist, das ist immer so ein bisschen Blackbox. Sie versucht auf jeden Fall schlau zu sein, was dann halt mehr oder weniger praktisch sein kann. Also das heißt, bei einer SSD sind die Daten im Zweifel dann auch schneller mal weg. Das heißt, schon gelöscht.
Okay. Das führt jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber weil wir gerade dabei sind, also wenn sie gelöscht sind, gibt es sie schon. Ach, da habe ich noch eine Nachfrage. Also du als Profi kannst das. Es gibt ja auch so Programme, die das versprechen. Hier, sie haben aus Versehen ihre SD-Karte gelöscht, laden sie dieses Programm für 60 Euro runter. Funktioniert das oder ist das nur... Also jetzt nicht einem bestimmten Typ sagen und ob das gut ist oder nicht, sondern also generell, gibt es so eine Programme tatsächlich oder ist das alles nur Fake?
Nee, die Programme gibt es. Es gibt jede Menge Datenrettungssoftware, die in der Regel auch ganz gut funktioniert. Kann man auf jeden Fall machen. Das eine, den Fall, den ich jetzt genannt habe, das war der leichtere. Wenn praktisch dieser Eintrag im Inhaltsverzeichnis weg ist, dann hat man auch immer noch Chancen und kann das machen, was eben schon mal erwähnt wurde, dass man nämlich guckt, nach den Dateien, praktisch welche Datei-Header findet man. Also Header ist pro Dateityp, haben viele eine bestimmte Signatur, die den Anfang signalisiert, wo du halt wirklich auf die Bits, auf die Platte direkt guckst und eben guckst, was findest und was kannst du dann noch in Dateien wiederfinden. Da gibt es Datenrettungssoftware, die das macht. Es gibt auch Forensik-Software, die kostenlos ist, die man sich runterladen kann. Das kann man auf jeden Fall mal versuchen. Wenn man es tut, ist es auf jeden Fall immer eine gute Idee, nicht jetzt, wenn man eine Datei gelöscht hat, erstmal groß verschiedene Software runterzuladen, zu installieren und dann zu versuchen, das wiederherzustellen. Denn im Zweifel wurde es dann auch schon überschrieben.
Besonders
durch die runtergeladene Software.
Genau.
Also es gibt da ja durchaus Live-CDs, also irgendwelche Linux-Live-CDs, die dann irgendwie von der CD direkt booten. Und ganz wichtig, wenn man irgend sowas macht, nie auf den Live-Daten quasi direkt arbeiten. Idealerweise hat man irgendwie eine 1:1-Kopie von der SD-Karte vorher gezogen. In dem Fall der SD-Karte halt. Und arbeitet nicht wieder auf dieser SD-Karte beim Wiederherstellen, sondern auf irgendwas anderem.
Aber wie macht man also, das
da gibt es ja auch Software für, die dann einfach eine 1:1-Kopie macht von der SD-Karte. Das ist dann auf.
Also, weil das ist vielleicht nicht allen HörerInnen klar, aber was du meinst, ist ja was anderes als ich kopiere alle Dateien rüber, korrekt, ja. Weil dann will ich ja eine Kopie machen, die auch die gelöschten Dateien in Anführungszeichen rüber kopiert. Und das ist dann, wie nennt man das, Bit-Level-Kopie? Oder gibt es da irgendwie. Also,
ja, Image. Da braucht man also sagen, du ziehst halt ein Image von der gesamten Platte oder SD-Karte. Ein Stichwort dafür ist dann, wenn es um eine kaputte Festplatte geht, zum Beispiel DD-Rescue. Das spricht zum Beispiel bei Fehlern nicht ab, sondern versucht einfach dann den nächsten Sektor zu lesen. Aber das ist auf diesen CDs, meistens ist da auch irgendwas von drauf. Also. Das ist halt so, also
dieses. Das heißt, da kopiert man nicht Dateien rüber, sondern man kann sich das vorstellen, wie da wird stumpf jedes Bit.
Genau. Alles, was lesbar ist, wird irgendwie gelesen und wo extern abgespeichert. Sonst passiert dir halt das, was mir passiert ist. Ich habe für einen
viele Geschichten.
Ich habe für einen Schulfreund damals noch vorm Abi irgendwie, das war irrsinnig teuer, eine 10 Gigabyte Festplatte hatte er, wo ganz viele Daten drauf waren. Da habe ich dann mit Taschenrechner und Hexeditor seinen FAT-Eintrag und sein Dateisystem neu geschrieben, damit das wieder lesbar war. Dann wollte er Windows neu installiert haben und dieses Windows hat dann bei der Installation die Festplatten durcheinander gewürfelt. Und das alles, was gerade frisch restauriert war, formatiert und überschrieben, das war dann unwiederbringlich weg. Weil am Anfang war wirklich nur das Inhaltsverzeichnis sozusagen weg, das habe ich halt neu geschrieben. Aber ich konnte ihm danach einen Ausdruck für über 30 Seiten geben mit den Dateien, die er verloren hat. Half ihm doch leider auch nicht weiter.
Yeah. Herzlichen Glückwunsch.
Deswegen, wenn man sowas forensisch macht, kommt natürlich auch hier immer auf die Situation an, aber wenn man das sauber machen kann, dann baut man die Platte aus, hängt sie an einen Hardware-Write-Blocker, dokumentiert, dass der funktioniert und kommt dann gar nicht in die Situation, dass man was löscht oder dass was an der Platte geändert wird. Außer natürlich, man hat eine SSD, die, wenn sie angepowert wird, wieder schlau sein will und Daten löscht.
Genau.
Das Wiederherstellen
von Dateien. Ich glaube, wie man raushört, Forensiker mögen SSDs nicht so gerne.
Mhm. Kommt so ein bisschen durch. Alex, du wolltest
auch sagen? Ja, dieses Datenretten mit so Tools, ich kenne da eins, das nennt sich Test-Disk, das funktioniert besonders gut auf so zum Beispiel SD-Karten aus Digitalkameras, weil die haben ein sehr einfaches Dateisystem und Digitalkameras möchten in der Regel auch einfach nur schnell Daten schreiben. Das heißt, wenn da so ein Foto gemacht wird, dann versuchen die das möglichst schnell auf die SD-Karte zu bekommen und schreiben in der Regel die Daten eines Fotos am Stück nacheinander hin. Das heißt, man findet, wenn man so ein Image von seiner SD-Karte macht, die Bilder alle schön nacheinander, soweit das geht. Und damit kann man recht viel wiederherstellen. Wenn man also ein Foto gemacht hat von irgendetwas und irgendjemand zwingt einen, das Foto auf der Kamera zu löschen, SD-Karte rausnehmen und zu Hause ganz entspannt ein Image davon machen und da dann das Bild wieder raussuchen. Und das klappt ziemlich gut.
Also nicht weiter fotografieren, das habt ihr nicht von uns. Wo wir jetzt aber genau an der Stelle sind, also ein Backup zu haben, ist immer noch besser, als zu versuchen, das wieder zurechtzufrickeln, aber man kann es versuchen.
Man kann es.
Also wenn sozusagen der Worst Case eingetreten ist, es besteht tatsächlich Grund zur Annahme, dass es funktionieren könnte. So, aber wo wir jetzt gerade dabei sind, gibt es natürlich auch den umgedrehten Fall. Wir entfernen uns ein bisschen, ich kehre gleich zum Backup zurück und zum Fazit dieser Sendung. Wie lösche ich denn Daten, also das ist jetzt wirklich völlig konträr, aber weil wir gerade dabei sind, wie lösche ich denn Daten eigentlich dann so, dass es eben nicht mehr geht? Vielleicht will ich ja gar nicht, vielleicht will ich wirklich sicherstellen, dass dieses Bild niemand mehr restaurieren kann.
Na, deine Platten sind ja alle schön verschlüsselt, das heißt, du schmeißt deinen Key weg und dann bist du schon mal nicht so schlecht da. Ich kann immer noch mehr dazu sagen. Also man sagt so, ne, wenn deine Verschlüsselung gut ist und du den Key wegschmeißt, dann bist du ja safe. Jetzt kann man trotzdem sagen, okay, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hast du nicht Vertrauen, dass deine Verschlüsselungssoftware nicht in aller Ewigkeit keine signifikante Schwachstelle hat. Oder, ne?
Ich rede jetzt auch eher von den Fällen sozusagen, ich möchte, keine Ahnung, will den Rechner verkaufen oder die SD-Karte, mein Freund braucht eine SD-Karte, ich formatiere die und frage mich, reicht das?
Ja, wie gesagt, also wenn sie verschlüsselt war, ist das schon mal ein guter Anfang. Ansonsten, es gibt Also es reicht nicht, weil bei der Formatierung bleiben, also je nachdem, wie du formatierst, aber bleiben Daten erhalten. Es gibt ganz viel Diskussion und sich immer ändernde Hinweise darüber, was man denn dann machen soll, wie häufig man überschreiben soll und mit was. Momentan ist der Ratschlag eigentlich, dass im Normalfall einmal mit einem einfachen Muster komplett überschreiben reicht, außer bei SSDs.
Ja, das.
Da muss man mehr.
Ja, bei
Da
SSDs
kannst du
hast du das
nicht.
Problem. Ja, also die haben zwei Probleme oder zwei tolle Features, die aber in der Hinsicht jetzt nicht helfen. Das eine ist, dass die gerade den Speicher ummappen. Das heißt, du sagst oder dein Betriebssystem sagt der SSD, überschreibt mal das hier mit Nullen. Die SSD mappt das Intel um und überschreibt dann gar nicht deine Daten, die du wirklich löschen wolltest, sondern irgendwas anderes. Und das andere ist, SSDs, da Speicherzellen ja ausfallen können und sich abnutzen, halten die häufig noch so einen Speicher vor, praktisch an Reserve, Speicherzellen und tauschen den dann hin und her, aber das ist gar nicht transparent nach außen. Also in diesem Speicher können noch Daten liegen, auf die man erstmal keinen Zugriff hat.
Ich würde mich da so ein bisschen an den Richtlinien des BSI orientieren. Ich habe das für berufliche Zwecke mal recherchiert. Und bei Festplatten scheint so der Konsens zu sein, so einmal überschreiben ist in Ordnung für aktuelle Festplatten. Bei SSDs wird das im Prinzip empfohlen, der SSD zu sagen, dass sie sich bitte mal einmal komplett löschen soll. Das gibt ein Feature namens Secure Erase, was wohl ganz gut funktioniert. Und bei SD-Karten und USB-Sticks, wenn du sie nicht verschlüsselt hast, bist du eigentlich so ein bisschen auf dich alleine gestellt, weil die ja manchmal auch noch mehr Speicher haben, als sie nach außen rausgeben und es da eben dieses Lösche dich bitte selber Feature nicht gibt in der Regel.
Aber das heißt, wenn man dem Betriebssystem sagt, bitte, also wenn es soweit kommt, dann kann dem Betriebssystem im Nachhinein sagen, bitte verschlüssele diesen USB-Stick und dann lösche ich ihn, dann wäre ich ja wieder auf der sicheren
Naja, wenn du
Seite,
schon einmal die Daten unverschlüsselt dahingeschrieben hast, dann weißt du ja nicht, ob sie wirklich überschrieben wurden.
genau.
Was?
Ja, du hast ja das Problem, dass alle diese Sachen immer in Blöcken speichern, sei es jetzt ein Festplattensektor oder halt so ein Flashblock. Und wir hatten das Stichwort jetzt schon mehrfach so umschrieben, die SSD versucht schlau zu sein und der USB-Stick auch, das nennt sich halt Wear-Leveling. Weil die Controller, das sind halt kleine Mikrocontroller da drin mit eigenem Betriebssystem, versuchen dafür zu sorgen, dass du nicht irgendwie bestimmte Speicherzellen zu sehr abnutzt und sie kaputt gehen. Und wenn sie merken, dass eine davon kurz davor ist, den Geist aufzugeben, mappen sie halt intern um. Und wenn du halt einen Block mit Nullen brauchst und da ist schon woanders einer, naja, dann greifst du halt auf den zu, statt irgendeinen anderen unnötig zu löschen. Weil, ne, du brauchst ja nur einen Block Nullen, wo der liegt, ist egal. Und wenn du jetzt Sachen formatierst oder neu verschlüsselst, belegst du ja nicht unbedingt gesamten Platz auf dem Ding. Das heißt, es bleibt immer noch was da, wo du nicht reingeschrieben hast, was nicht gelöscht wurde, wo der Controller nur weiß, okay, wenn ich darauf zugreife, dann liefere ich halt nur Nullen, weil das Betriebssystem hat da noch nie was reingeschrieben. Und dann braucht sich halt auch nicht irgendwas anderes zu merken, weil das sind ja eh nur Nullen. Das heißt, du kannst dir halt nie sicher sein, dass du wirklich alles überschrieben hast. Oder dass eine Festplatte nicht einen Sektor umgemappt hat und irgendwo vielleicht noch so ein paar Kilobyte oder ein paar Byte private Daten oder halt genau dieses eine Passwort, was niemand wissen soll, nicht irgendwo noch in dem Sektor drin ist. Deswegen ist halt die Empfehlung wirklich, alle Medien von Anfang an nur verschlüsselt zu benutzen. Ist, wie gesagt, auch.
Naja, das ist aber bei der SD-Karte in der Kamera ein bisschen schwierig,
Da
ne?
ist es im Prinzip unmöglich, da kannst du halt nur komplett eins zu eins alles überschreiben, aber damit reduzierst du natürlich die Lebenszeit von so einem Ding dramatisch. Aber je nachdem, was dein
Gut, aber
Angriff
warte mal, du hast doch gerade gesagt, man weiß gar nicht
Ja,
genau, sozusagen, ob
genau.
da nicht noch extra Speicherplatz ist. Das heißt, alles
Je
überschreiben
nachdem, was halt dann.
ist ja dann auch nicht wirklich safe.
Ja, was ist denn dein An. Also, das kommt auf dein Angriffsszenario oder auf dein Bedrohungsszenario an. Wenn dein Szenario ist, du möchtest die SD-Karte einem Kumpel weitergeben, damit der die in seiner Kamera benutzt und der soll halt nicht irgendwie die Fotos von dir finden, die da vorher drauf waren, dann überschreibst du halt alles einmal komplett auf quasi Bit-Ebene. Dann kann man auch dann nicht einfach sowas wiederherstellen. Wenn diese SD-Karte natürlich einem Forensiker in die Hände fällt, der da irgendwie in einem großen Prozess unendlich viel Geld zur Verfügung hat, um das wiederherzustellen, dann baut er eventuell den Chip aus und je nachdem kann man da halt vielleicht Sachen noch
Ach,
auslesen.
also ich halte mal fest, am Ende hilft immer noch der Flammenwerfer.
Ja, oder Termit.
Ja, genau. Also auch bei SSDs, weil das gerade genannt wurde, das Secure Erase. Ja, also das implementieren viele. Das funktioniert aber auch nicht immer 100%. Also wie diese SSD-Controller funktionieren, was sie machen, das ändert sich einfach sehr, sehr viel zwischen den Generationen, zwischen Herstellern und man hat da auch relativ wenig Einblick. Also in das Secure Erase ist schon mal super. so komplett drauf verlassen, dass dann wirklich alles weg ist von der SSD, kann man aber auch nicht.
Okay, gut. Also weder kann man ein perfektes Backup machen, noch kann man. Das ist also was für ein Irrsinn diese Digitaltechnik ist, ja? Also nachdem wir eine Stunde lang besprochen haben, dass es eigentlich ganz schwer möglich ist, ein perfektes Backup zu machen und dafür zu sorgen, dass die Daten wirklich da bleiben, wird dann auch noch in den letzten 10 Minuten erklärt, dass es aber auch nicht so ist, dass man garantieren kann, dass die Daten wirklich verschwinden. Das ist doch vom Teufel gemacht. Anyways, ich würde zum Anschluss der Sendung nochmal tatsächlich, wir machen das sehr selten und vielleicht habt ihr keinen Bock drauf, dann sagt mir das gleich, aber ich würde es gerne versuchen, nochmal vielleicht tatsächlich sowas Konkreteres zu sagen. Und zwar ausgehend davon, liebe Zielgruppe, ich hoffe, das passt so, man ist jemand, der technisch so ein bisschen interessiert ist. Jetzt nicht irgendwie ein Hardcore-Coder oder sowas. Ich will jetzt nicht irgendwie, also nicht auf Betriebssystemebene sein eigenes Backup-Programm schreiben, sondern man ist jemand, der ist technisch so ein bisschen interessiert, sagt sich, okay, jetzt habe ich die Sendung gehört, jetzt mache ich ab, in Zukunft mache ich Backups. Wie könnte so ein Setup aussehen, was so ein was eine pragmatische Abwägung ist zwischen, es ist eben nicht nur eine Spiegelung im Cloud-Anbieter, sondern es ist sozusagen etwas, wo man sagen kann, das ist schon okay, wenn du es so machst. Ne? Also liebe Leute, weiterhin schlechtes Backup ist besser als keins, aber ihr hier versammelte ExpertInnen, was sagt ihr denn, was ist denn was, was man mal in Angriff nehmen kann?
Also ich würde sagen, nehmt euch eine Backup-Software, das kann RESTIC sein, das kann Borg-Backup sein, das kann eine andere Software sein und fangt einfach erstmal an. Im Zweifelsfall erstmal mit einem lokalen Backup, also auf die gleiche Festplatte. Das ist ganz hilfreich für, ich habe die Datei versehentlich gelöscht und brauche sie schnell wieder. Und dann sucht euch irgendeinen Online-Anbieter oder sowas, wo ihr dann eine zweite Version der Backup-Daten auch nochmal ablegt. Wenn ihr ganz sicher sein wollt, benutzt ihr zwei verschiedene Programme, falls es irgendwelche Schwachstellen oder Bugs in diesen Programmen gibt.
Okay, und bei den Online-Anbietern immer verschlüsselt.
Ja, das war jetzt meine Voraussetzung schon. Entschuldigung, das habe ich nicht extra
Okay,
dabei gesagt. Ja.
immer noch mal
Ja,
dazu sagen.
okay.
Just to be safe. Okay. Clara?
Finde ich eine gute Herangehensweise. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, dass man sich wirklich überlegt, was sind denn die Dinge, die, wo es wirklich eine Katastrophe wären, wenn die weg wären. Also sei es die Abschlussarbeit oder die, weiß ich nicht, die Babyfotos von den Kindern. Also habe ich mich überlegt, was sind denn wirklich die Daten, die man unbedingt braucht? Die kann man sich im Zweifel auch irgendwie in die Dropbox legen, wenn die nicht super vertraulich sind, oder man schickt sie sich selbst in der E-Mail, oder man schickt sie irgendjemandem, den man kennt, von mir aus in WhatsApp oder also irgendwas. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man wirklich anfängt, erstmal gucken, was sind denn wirklich so jetzt die Kronjuwelen, wo es ganz schlimm wäre, wenn die weg wären, und einfach mal schnell pragmatisch eine Lösung finden, die irgendwie wegzuspeichern.
Um Gottes Willen, die Hölle friert zu, im Chaosradio wird WhatsApp empfohlen. Wenn das rauskommt, hoffentlich hört niemand diese Folge. Nein,
Signal,
Leute, nutzt nicht
Signal.
WhatsApp. Das war ein Beispiel dafür, dass ein schlechtes Backup immer noch besser ist als gar keins.
Gen
Keine Aufforderung, das zu installieren.
Natürlich,
Nur
so ist
dass keine
das.
Missverständnisse
Das Nee, aber das ist halt super long.
Sorry.
Also,
Ja,
wenn du
klar.
irgendwie liest, ich, keine Ahnung, ich war so schlaflos, ich habe die ganzen Babyfotos aus dem ersten Jahr verloren und bin für immer traurig.
Ja.
Schick die irgendwie in WhatsApp. Also klar, installiere davor Signal oder mach sonst irgendwas, aber Low Level ist eben, ne? Nimm das, was du schon eh schon nutzt, und verschick es einfach.
Alright, Florian?
Ich würd mich dem im Prinzip anschließen. Also das mit dem Restick und online irgendwo hinschieben, ist halt super bequem, weil das ist halt dann automatisch offsite. Es ist halt irgendwie sicher, es ist verschlüsselt. Und wenn ich halt irgendwie jetzt Bedenken habe, dass das viele Daten sind und teuer ist und so weiter, würde ich vielleicht mir noch eine Festplatte tatsächlich kaufen. Also eine richtige mit rotierendem Rost und Scheiben und so. Und würde halt die Sachen, die so, diese Kinderfotos und sowas, was halt wirklich sozusagen wichtig und archivwürdig ist, das einmal auf so eine Platte tun und das irgendwo bei einem guten Freund, Eltern, Verwandten, wem auch immer, zu sagen, hier leg das mal irgendwo sicher in den Speicher oder irgendwo, wo nichts drankommen kann. Dann habe ich die Sachen schon mal sicher archiviert und das Online-Backup ist dann auch nicht so groß. Aber da kann ich halt dann wirklich die Dateien und die Daten, die ich benutze, halt sichern. Ich brauche ja nicht unbedingt das ganze Betriebssystem auch sichern, aber halt so die Daten, die ich wirklich brauche.
Also, liebe HörerInnen, lieber einfach backuppen oder schlecht backuppen als gar nicht. Lieber manuell als gar nicht. Ab und zu mal nachgucken. das, was ich da backuppe, funktioniert das überhaupt? Also mal versuchen, die Dateien aufzurufen. Und was so total fancy, georedundantes Offsite-Backup klingt, kann eben auch einfach eine verschlüsselte Platte sein, die man irgendwo hinlegt. Florian, Alex und Clara, vielen Dank, dass ihr da wart und so ausführlich Auskunft gegeben habt. Und auch besonderer Dank an Florian für die zahlreichen Anekdoten.
Ja, bitte gerne. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr ins Wort gefallen. Das ist beim Nicht-Angucken hier immer alles sehr schwierig.
Das wird bald alles wieder besser. Genau. Jetzt bleibt mir tatsächlich an dieser Stelle nur noch eine Sache zu sagen. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
Richtig.